Einen wunderschönen guten Abend Ihnen und euch allen. Ja, super, dass ihr alle da seid. Also mir geht es jetzt nicht so, dass ich die meisten kenne. Komisch. Aber den einen oder anderen dann auch schon. Das ist immer schön. Ja, und ich habe was mitgebracht natürlich heute Abend. Nämlich einen Vortrag, gerne nachher auch für Fragen, mit dem Titel »Mach was draus«. Der ist so entstanden. Irgendwann habe ich Vorträge, Seminare und sowas gehalten. Irgendwann schreibe ich dann mal ein Buch, weil irgendeiner sagt, kann man das irgendwo nachlesen? Und das konnte man lange nicht. Irgendwann kann man es. Und dieser Verlag hat gesagt, lieber Herr Berg, das, was du dir da als Titel ausgedacht hast, das passt vielleicht auf die Innenseite, aber nicht vorn drauf. Alles viel zu lang, viel zu umständlich. Und als sie es gelesen haben, was ich ja so geschrieben habe, haben sie gesagt, eigentlich ist total einfach. Da reichen drei Worte. Mach was draus. Und das, habe ich gesagt, passt eigentlich ganz gut, weil ich denke mal, jede und jeder von uns hat irgendein Talent, vielleicht ein, zwei, drei Talente. Und egal mit was wir ausgestattet ist, letztlich kommt es eigentlich nur darauf an, was wir draus machen. Und um das ein klein bisschen genauer zu fassen, habe ich den Untertitel jetzt noch für heute dazu genommen, nämlich Expedition zur inneren Kraftquelle. Ich denke mal, so morgens aufwachen und zu denken, oh nee, heute lieber liegen bleiben, wäre schon ziemlich gute Sache. Also, dass man auch mal so denkt, so, ach nee, oh boah, ja, wo ist denn die Kraftquelle? Oder wo kriegen wir denn Energie her? Das sind so Fragen, die uns natürlich immer wieder mal einholen. Und da das Ganze ja nicht einfach so eine Autobahn oder eine Schiene ist, wo du genau weißt, setzt den Zug drauf, dann landest du da immer. Für mich ist das immer mehr so eine Art Expedition. Also du musst dich mal durch Busch durchkämpfen, mal hast du einen schönen Weg, aber irgendwann musst du auch Umwege in Kauf nehmen. Aber irgendwann landest du da. Und deswegen habe ich mir gedacht, das könnte ein schöner Titel sein. Zum Anfang habe ich mir sogar noch was gedacht. Hin und wieder denkt man. Ich bringe einen kleinen 2-Minuten-Video mit. Warum? Weil ich ein alter Paralympics-Mensch bin. Ich war 14 Jahre lang selber im Leistungssport, in 2 Nationalmannschaften gleichzeitig, Sommers und Winters. Und war dann von 2000 bis Paris, also bis 2024, so der Paralympics-Experte. So, und wenn man denkt, hä, was ist das denn? Das ist so eine Art Schweinsteiger für Kassenpatienten. Also, es ist ja irgendwie Sportexperte, aber halt nicht Fußball. Und irgendwann wechselte der ZDF Paralympicsportchef und hat dann gefragt, liebe Kollegen, haben wir den Berg eigentlich schon mal dem Publikum vorgestellt, was der selber so gemacht hat? Und dann haben alle ganz große Augen gemacht, mit den Schultern gezuckt und gesagt, nee, das haben wir bisher vergessen. Und dann hat er gesagt, okay, dann ab in die Registratur und guckt mal nach ein paar Sportbildern. Wobei bei mir in meiner Sportzeit noch gar nicht die Sportredaktionen dabei waren, sondern immer die Redaktion Gesundheit. Und am Ende der Paralympics, einen Tag danach, gab es dann so 45 Minuten Zusammenfassung. Und da ich sehr, sehr lange Athletenvertreter war, da bist du natürlich immer in erster Reihe, wenn es ums Meckern geht, habe immer gesagt, ja, ja, und diese 45 Minuten, davon sind dann 30 Minuten auch noch so Schicksalsberichterstattung. Wir hätten aber gern Sportberichterstattung. Ja, deswegen sind da einige Trainingsbilder dabei, weil es gar keine, beim Skifahren zum Beispiel, gab es überhaupt nichts von mir, was man irgendwie mal im Rennen gezeigt hätte. Aber ich habe mir gedacht, komm, völlig wurscht. Damit starten wir jetzt mal durch und 2 Minuten bewegte Bilder und dann schauen wir dann mal weiter.
27 Mal Gold, Silber oder Bronze bei Weltmeisterschaften und Paralympischen Spielen. Matthias Berg, einer der erfolgreichsten Deutschen im Behindertensport. Insgesamt 7 aktive Teilnahmen bei den Paralympics, bemerkenswerterweise sowohl im Winter als auch im Sommer. Egal ob auf Schnee oder auf der Tatanbahn, ob im Sprint, beim Weit- oder Hochsprung. Der heute 50-Jährige war schon als aktiver Sportler ausgesprochen vielseitig, hält bis heute noch immer 3 Weltrekorde. Diese Vielseitigkeit zieht sich durch das komplette Leben des Schwaben. Matthias Berg ist Jurist und passionierter Musiker, tritt wie nebenbei als Hornist bei Konzerten in aller Welt auf. Doch seine große Liebe gehört auch weiterhin dem Sport. Nach seiner aktiven Karriere engagiert sich Matthias Berg auch weiterhin im Behindertensport. Verstärkt seit 2000 in Sydney mit seiner heiteren, offenen Art als Experte, das ZDF Paralympics-Team.
Beispiel, da geistert er als erstes rum, wenn man beim Schwimmen kommentiert, normalerweise sagt man ja, der steht mit seiner Zeit schon mit einem Bein im Finale. Jetzt sagen Sie das mal, wenn ein Oberschenkelamputierter schwimmt. Und dann haben die gemerkt, die Jungs, die da Sport treiben, die wollen ganz normale Sportberichterstattung.
Matthias Berg, bemerkenswert als Sportler, aber vor allem auch als Mensch.
Ja, das waren jetzt mal 2 Minuten Sport und Musik und Juristerei. Ja, Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das ging jetzt ein bisschen schnell und ist ein klein bisschen erklärungsbedürftig. Deswegen habe ich nochmal 3 Bilder mitgebracht. Das erste Bild ist Horn. Wieso Horn? Jetzt könnte man ja denken, jetzt hat er kurze Arme, 3 Finger in jeder Hand. Wieso muss der jetzt ausgerechnet Horn spielen? Das liegt daran, dass meine Eltern beide Berufsmusiker sind. Mein Vater vor allem Pianist, meine Mutter hat Orgel studiert und Musikgeschichte und Philosophie. Also da wirst du ja normalerweise Taxifahrer mit, aber sie war dann eben Hausfrau und Mutter vor allem und mein Vater natürlich als Musiker im Beruf. Ich habe noch 2 Geschwister, einen älteren Bruder, jüngere Schwester, die sind auch Berufsmusiker geworden. Also wir haben alle so ein Schlagtalent in Sachen Musik mitbekommen. Und bei mir haben meine Eltern sich dann die Frage gestellt, musikalisch wahrscheinlich, aber was machen wir jetzt mit dem? Und die haben sich dann überlegt, welches Instrument könnte da möglich sein? Und haben die Frage erstmal umgedreht, nämlich, was geht denn nicht? Klavier zum Beispiel. Ein paar mehr Finger wäre nicht schlecht, irgendwie mehr Beweglichkeit, geht nicht. Streichinstrumente, irgendwie Geige, Cello, sowas, da brauchst du Reichweite, um den Bogen zu streichen. Reichweite ist nicht meine Kernkompetenz, wie man sich denken kann. Bleiben so aber Holzblasinstrumente, Flöte oder Klarinette. Spielt jemand Flöte oder Klarinette? Oh, nicht alle. Also jedenfalls, das sind alles 10 Fingersysteme. Einmal durchgezählt merkst du, oh, das könnte knapp werden, das geht auch nicht. Blechblasinstrumente, Trompete, die muss man hochhalten, das geht nicht. Die Posaune hat so einen langen Zug, da ist wieder Reichweite. Letztlich haben meine Eltern gedacht, bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig als das Horn. Denn, das sage ich mal ganz gern, lieber Gott, sauber durchgezählt, 3 Ventile, 3 Finger, passt. Das haben sich meine Eltern auch gedacht. Jetzt war ich da aber erst 6,5 und so ein Instrument ist teuer. Und wir wissen ja auch alle, immer wenn du was extra brauchst, ist noch teurer. Nämlich das Horn ist ein bisschen umgebaut. Man sieht es, da wo das Mundstück ist, so die letzten 30 cm Rohr, die sind anders gebogen. So, und meine Eltern haben sich gedacht, jetzt kaufen wir ein teures Horn, bauen das teuer um, nachher gefällt dem Bub das gar nicht. Kann man das irgendwie so preiswert ausprobieren? Und sind drauf gekommen, ja, das kann man. Es gibt nämlich so den evolutionstheoretischen Vorläufer des Waldhorns. Und das ist das Jagdhorn. Haben wir Jäger unter uns? Nicht. Okay, wir sind in Sachen Kirche unterwegs, da schießt man keine harmlosen Rehe über den Haufen. Das ist verständlich. Aber es gibt ein Fürst-Plesshorn, ein Jagdhorn. Und ich habe ein Bild gefunden, da sieht man mich mit diesem Jagdhorn. Das ist also, da hat man so der Handyersatz des ausgehenden Mittelalters. Also man hat sich dann gegenseitig zugespielt mit Jagdsignalen, Hirschtod, Fuchstod, Sautod oder Kollegen getroffen. Gut, das gibt es glaube ich nicht als Signal, aber wie sagt man so nett, kommen Sie jagen, treffen Sie Freunde. Ja. Jedenfalls, so ein Instrument ist nicht so teuer. Und dann hat sich mein Vater so eins zugelegt. Ich habe zum 6. Geburtstag, das ist das Bild davon, eins bekommen. Und dann haben wir, wahrscheinlich sehr zur Freude unserer Nachbarn, Jagdsignale gespielt, 1 Jahr lang. Und als ich 7 war, habe ich dann mein erstes Waldhorn bekommen. So kam ich also zum Horn. Und das begleitet mich eigentlich bis heute. Drittes Bild, großer Zeitsprung, Schule, Studium. Nach dem zweiten Jura-Examen, das ist so bei Volljuristen üblich, war dann die Frage, was mache ich jetzt? Und bin in der Landesverwaltung gelandet. Landesverwaltung Baden-Württemberg. Also die meisten Juristen sitzen im Innenministerium. Da ist das so meine, nennt man Anstellungskörperschaft. Herrliche Begriffe. Also da kommt die Kohle her. So, und da ich habe in einem kleinen Landratsamt angefangen. Dann war ich 3 Jahre lang bei unserem Ministerpräsidenten, als es noch Erwin Teufel war. Und das war eine großartige Zeit. Es war unglaublich, wie es jemand schafft, 12, 14, 16 Stundentage, 5, 6 Mal die Woche zu machen. Nur sein Sonntag war ihm, als Katholik war ihm heilig, was super ist. Man muss auch wieder zu Kräften kommen. Hier, Expedition zur inneren Kraftquelle. Habe ich unwahrscheinlich viel gelernt, wie Politik funktioniert. Und da ich seit den 90er Jahren selber auch schon als Trainer für Führungskräfte, vor allem in der Verwaltung, aber auch schon darüber hinaus, unterwegs war, habe ich dann im Jahr 2001 von ihm den Auftrag bekommen, das Führungskräfteentwicklungskonzept für die gesamte Landesverwaltung zu gestalten. Das gab es nämlich noch nicht. Landesverwaltung damals waren ungefähr 230.000 Kolleginnen und Kollegen. Vom Straßenbauarbeiter über die Polizei, über die Lehrerinnen und Lehrer bis hin zu den Professoren, die gehen alle auf Landesticket, also 230.000. Und ich sollte die Frage beantworten, wie kriegt denn das Land die besten Leute und wenn man die mal hat, wie können so Karriere- und Entwicklungschancen und Möglichkeiten aussehen? Und da habe ich eine Rundreise 2 Jahre lang durch Deutschland gemacht und habe alle möglichen Unternehmen von den großen, also von Porsche, von Daimler, von SAP bis hin zum Hamburger Hafen, immer gefragt, wie kriegt ihr denn die Leute? Wie sucht ihr die aus? Nach welchen Kriterien? Und wie entwickelt ihr Menschen? Und dann habe ich das versucht in Land, Angestellte, Arbeiter, Beamte zu übersetzen. Und das wurde dann im Jahr 2003 fertig, ging durch den Ministerrat und wird heute noch nahezu unverändert angewendet, was ich immer irgendwie ganz interessant finde. Und 2003 hatte ich dann die Möglichkeit, mich wieder umzubewerben, nämlich als Stellvertreter des Landrats im Landkreis Esslingen. Und da war ich dann selber Vorgesetzter von über 400 Kolleginnen und Kollegen und Vize von über 1800. Und das durfte ich 11,5 Jahre machen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich gern so kommunikativ unterwegs bin, gern so als Problemlöser. Und die echt juristische Arbeit, die musste ich gar nicht unbedingt machen, da gibt es nämlich ein extra Rechtsamt. Also mehr so das Zwischenmenschliche und wie funktioniert Verwaltung, wie kann ich meinen 8 Ämtern den Rücken frei halten, dass die vernünftig arbeiten können. Das war super. Und dann hatte ich aber die letzten 4 Berufsjahre Netzhautablösung im Auge. Es ging mit dem rechten Auge los, 1 Jahr lang, 4 Operationen, 4-mal so auf dem OP-Tisch gelandet. Und dann 3 Jahre lang mit dem linken Auge, dann wird das Lesen immer schwieriger. Dann sind mir irgendwann die Buchstaben vor den Augen verschwommen. Dann, ach, das war sehr mühsam. Und dann drohte einmal das linke Auge zu erblinden. Das hat dann einfach mal seinen Dienst eingestellt. Und da habe ich dann schon einen Schreck gekriegt, weil ich so auf der Fahrt vom Büro nach Hause plötzlich links nichts mehr gesehen habe. Bisschen hell dunkel, der Rest war weg. Da habe ich einen ziemlichen Schreck gekriegt, weil ich dachte, mit kurzen Armen auch noch blind werden, das wäre jetzt irgendwie nicht so gut. Und habe dann ich war immer in Tübingen in Behandlung, in der Augenklinik. Und habe angerufen, da sagte der, oh, geht's irgendwie, kannst du herkommen? Und dann war klar, das ist eine Sehnervreizung, weil das Lesen einfach zu anstrengend wurde, weil halt beide Augen eben, also links habe ich hunderte von Laserpunkten, weil 3 Jahre lang, alle paar Wochen war ich da zur Behandlung, weil wieder irgendwie ein Loch drin war. Und der sagte dann, ja, das sollte nicht häufiger passieren und nicht länger andauern, dieser gesamte, ganze Ausfall vom linken Auge und beides ist passiert. Und dann musste ich irgendwann die Reißleine ziehen und dann stehst du da mit 53 und 4 Kinder. Ich bin verheiratet, wir haben 4 Kinder. Häuschen zum Abzahlen und plötzlich fehlt die Hälfte vom Gehalt. Das langt vorne und hinten nicht. Und das hat mich schon einige schlaflose Nächte gekostet. Dann zu überlegen, muss die jetzt irgendwie zum Sozialamt rennen oder muss meine Frau arbeiten? Aber ich bin jetzt nicht so der Haushalt, Saugen, Wäsche und Kochmensch. Das ist einfach irgendwie nicht so richtig ideal. Wie kann das gehen? Hab dann einige schlaflose Nächte gehabt und dann irgendwann überlegt, ob ich das, was ich nebenberuflich mache, nämlich so Coaching-Training, das wie gesagt seit 90er Jahren auch schon natürlich zertifiziert alles, ob das als Hauptberuf taugen könnte. Und habe gesagt, wenn du es nicht probierst, wirst du es nicht rausfinden. Und habe dann gesagt, okay, dann wird das genau jetzt mein Hauptjob. Und es hat super funktioniert. Und zwar eigentlich von vornherein. Ich habe gar nicht eine große Anlaufzeit gehabt, sondern habe mir gesagt, komm, da wo ich die letzten 2 Jahre für Vorträge war, da schreibe ich jetzt, ich hätte Zeit, das wäre mein Angebot, braucht ihr was? Und da haben viele gesagt, ja super, kannst sofort vorbeikommen. Das war insofern schwierig, einen Job aufhören zu müssen, weil es nicht geht. Und dann aber doch relativ einfach zu sagen, ich schaffe den Wechsel. Und das mache ich bis heute. So Vorträge, Seminare, Führungskräfte, Coachings und sowas. Ja, macht sehr viel Spaß. Ist richtig gut. Das klingt ein bisschen danach, als wäre so mein Leben verlaufen wie so die Aktienkurve, von der wir alle träumen, oder? Links unten kaufen, oben rechts verkaufen und für immer ein unbeschwertes Leben. Ja, in Sachen Sport, in Sachen Musik, in Sachen Juristerei, in Sachen hier Vorträge und sowas, das war es ganz bestimmt. Ich kenne aber auch das hier, so innerliche Abstürze, so Situationen, wo du eben nicht mehr weiter weißt. Also das eine war das mit dem Auge. Ich kenne aber auch als kleines Kind nach einem Umzug, da wird mir Krüppel oder Kurzärmel hinterhergerufen oder noch im Freiburg im Studium rempelt mich einer an und raunst in den Raum rein. Vor 30 Jahren hätten sie Typen wie dich vergast. Dinge, die kein Mensch braucht, denen du aber auch nicht ausweichen kannst. Und das war für mich immer eine große Herausforderung, zu sagen, wie gehe ich damit um? Also das ist ja hier, ein guter Stolperer fällt nicht oder du musst einmal mehr aufstehen, als du hinfällst. Das sind so Sätze, die sind schön und in der Situation helfen sie halt irgendwie gar nicht, denn die Frage ist, ja, wie mache ich denn das? Und darum soll es heute auch gehen, denn in diesen Situationen hat mich eine Frage gefangen genommen, die wir möglicherweise alle kennen, nämlich die Frage nach dem Warum? Warum ausgerechnet ich? Warum trifft mich das? Warum werde ich so behandelt? Warum drückt mich jemand zur Seite? Warum werde ich unfair behandelt? Das kann privat sein, das kann Gesundheit sein, Familie, Beruf, eigentlich alles. Und für mich war diese Warum-Frage eigentlich immer so eine gefühlte Einbahnstraße, die hinten als Sackgasse endet. Und da wusste ich nicht mehr weiter. Und ich komme später drauf, welchen Ausweg ich für mich für diese Frage gefunden habe. Denn möglicherweise ging es für mich gar nicht darum, eine Antwort auf diese Frage zu finden, sondern vielleicht eine bessere Frage zu finden. Aber wie gesagt, da komme ich gleich noch drauf. Ich will mal ganz von vorne anfangen. Also für mich ganz von vorne. Nämlich bei der Frage, woher kommt denn überhaupt diese Behinderung? Kurze Arme, 3 Finger in jeder Hand. Und ich sehe hier viele Jugendliche, junge Menschen auch Ältere. Bei den Älteren ist vielleicht noch eher sogar die Kenntnis von Contagan da, bei den Jüngeren wahrscheinlich nicht. Contagan war so eine Schlaf- und Beruhigungstablette gegen Kopfschmerzen, gegen Unwohlsein, zum besser Einschlafen. Das, was du heute so als Aspirin einfach mal so nimmst, wenn es dir nicht so gut geht. So hat man damals von 1957 bis 1961 Contagan genommen. Die Ärzte haben es verschrieben und keiner hat 4 Jahre lang gewusst, dass es diese entscheidende Nebenwirkung gab, nämlich in der sehr frühen Schwangerschaft, 5. bis 7. Woche. In dieser 5. bis 7. Woche konnte es passieren, wenn man in der Zeit sowohl schwanger war, als auch die Tablette genommen hat, konnte das Wachstum, was eigentlich dran gewesen wäre beim Embryo, gebremst oder gestoppt werden. Bei mir waren es eben die Arme, die sind dann eben nicht gewachsen. 5. bis 7. Woche denkt man sich, oh, das ist schon ziemlich früh. Ich bin jetzt 64 und so, wenn du 60 Jahre zurückdenkst oder ein bisschen mehr, da gab es halt nicht sowas wie einen B-Test oder so, ne? Dass du eigentlich ruckzuck weißt, schwanger ja, schwanger nein, sondern die Regel blieb aus, so nach 4, 5 Wochen, 5,5, vielleicht auch mal 6, das ist ja, die heißt zwar Regel, aber ganz so regelmäßig ist sie halt doch nicht. Und dann gehst du irgendwann zum Frauenarzt damals, Blutabnahme, frühestens 2 Wochen später kommt dann das Ergebnis, schwanger ja oder schwanger nein. Ja, da war aber die 7. Woche schon lange rum. Das heißt, die Mütter hatten schlicht keine Chance, weil die allermeisten nicht mal eine Ahnung hatten, dass sie schwanger sind. Ja, konnte er gar nicht. Dazu kommt, heutzutage hast du ja Ultraschall und kannst dich schon mal ein bisschen darauf vorbereiten, was erwartet mich denn da? Da kannst du gucken, sind alle Arme, Beine dran, zählst einmal Finger, zählst die Zehen. Irgendwann siehst du den Herzschlag und sagst, ja, das ist es. Und bei uns war es so, wir hatten, Christina und ich, also ich bin ja verheiratet, wir hatten ein Kind und dann kam das zweite Kind und dann war sie schwanger mit dem dritten Kind und irgendwann sagte eine Assistenzärztin, wissen Sie es schon? Und wir standen beide kurz so da, wissen Sie es schon, da kann ja alles kommen, ne? Es werden Zwillinge. Und dann kam als Kind Nummer 3 dann nochmal Zwillinge, also wir haben von 1 auf 2 verdoppelt, dann haben wir von 2 auf 4 verdoppelt und jetzt passen wir auf. Da kannst du nachgucken, ne? Aber damals waren wir Überraschungspakete, da kam einfach was kam. Mein Bruder gab es ja schon. Dann kam ich, nachher noch meine Schwester. Was wünschst du dir? Ja, selbstverständlich ein gesundes, nicht behindertes Kind. Was kommt? Was ganz anderes. Kurze Arme, 3 Finger an jeder Hand. Ich bin nach einer Woche notgetauft worden, weil keiner wusste, ob so jemand überhaupt überlebensfähig ist. Hat übrigens der Vater meines Vaters, mein Opa gemacht, weil der war Pfarrer in Dortmund. Ich bin in Dortmund auch zur Welt gekommen. Kann mich aber nur begrenzt daran erinnern, weil ich war da nur 2 Wochen. Und dann sind wir nach Detmold umgezogen, das ist das Stadtschloss. Aber der Anfang war schwierig. Natürlich vor allem für meine Mutter, für meinen Vater, für die Familie, weil keiner wusste, wie gehen wir denn da jetzt mit um. Bis klar war nach ein paar Tagen, dann hatten mich die Ärzte untersucht und haben gesagt, ey, an dem Kind ist eigentlich alles gesund, es sind nur die Arme kürzer. Und das war so der innere Schubser, den meine Mutter auch gebraucht hat, zu sagen, ja natürlich stillen. Und das Kind soll die gleichen Chancen kriegen wie der ältere Bruder und dann nachher die jüngere Schwester. Aber das ist am Anfang schon ein Päckchen, was man zu tragen hat. Mit meinen Eltern habe ich ein Riesenglück, weil die mich nie versteckt haben. Die haben mich gleich überall öffentlich mit hingenommen. Warum? Damit sich die Leute dran gewöhnen können. Kennen wir wahrscheinlich auch. Ne? Wenn man mich das erste Mal sieht, denkt man, hoppla, wie sieht das denn aus? Und dann guckt man hin, völlig normal. Wenn wir uns dann mal kennengelernt haben, hätten oder so, wie auch immer, heute Abend vielleicht, stehen wir noch ein bisschen zusammen, dann hast du dreimal hingeguckt, dann siehst du, jetzt weiß ich's. Und auf diesen Effekt haben meine Eltern eben auch gesetzt und haben gesagt, ja, wenn der jetzt überall bekannt ist, dann ist er nichts Neues mehr. Und wenn man dann als Kind registriert, wie die Umwelt auf einen reagiert, da ist man übrigens so 3 bis 4 Jahre alt, dann merkt man als Kind, lacht jemand mit mir oder lacht jemand über mich. 3 bis 4 Jahre ist man dann alt. Und meine Mutter, die war überzeugt, wenn der mal so alt ist, muss den jeder so oft gesehen haben, dass das nichts Besonderes mehr ist. Und das war super. Es hat nämlich genau so geklappt. Ich hatte eine ganz tolle Kindheit. Ich habe alles gemacht, was alle anderen Kinder auch machen. Bin Fahrrad gefahren mit einem etwas umgebauten Lenker. Aber nichts Helm oder sowas, sondern so hier T-Shirt, kurze Hose, draufgesetzt, anschieben, los geht's. Ne? Oder auf Bäume klettern oder wir sind mit der Familie auch Ski gefahren. Also alles, was alle anderen auch gemacht haben. Ich war auf einer Regelschule, auch das und mir ging's super. Ich habe gemerkt, Behinderung ist ein bisschen anders, aber keinen Deut schlechter als irgendwas anderes auch. Und dann, wurde es anders, als wir umgezogen sind, weil mein Vater sich beruflich verändert hat. Mein Vater als alter Musiker war zuerst Gymnasiallehrer, übrigens für Musik und Sport. Vielleicht kommen die beiden Talente auch natürlich auch aus der Ecke. Aber meine Mutter auch, tolle Musikerin. Ja, und dann sind wir umgezogen, weil mein Vater Direktor wurde in Trossingen. Trossingen gibt es eine Bundesakademie für musikalische Jugendbildung. Kennt jemand Trossingen? Kommt jemand aus Trossingen? Oh, Glück gehabt. Ja, aber kennen tut ihr es. Ja, da ist ganz viel Musik geboten. Ne? Also da gibt es eine Musikhochschule, gibt es eine Hohner-Akademie, gibt es die Bundesakademie für musikalische Jugendbildung. Da wurde mein Vater 1971 Gründungsdirektor und dann die ganze Familie nach Trossingen. Das hier ist das Wahrzeichen von Detmold. Jetzt zeige ich mal das Wahrzeichen von Trossingen. Ist schon eine harte Nummer. Das ist das Türmle. Ist ein Bild von Mitte Mai. Nein, ganz so schlimm ist nicht. Aber es ist schon die raue Alp ist schon spürbar. Ne? Und damals hatten wir noch Schnee. Also nein, so schlimm ist nicht. Aber Trossingen ist schon irgendwie, wie soll ich sagen, aus Detmolder Sicht, also nicht ganz am Arsch der Welt, aber man kann ihn von dort schon relativ gut sehen. Also. Und ich hatte erstmal gefühlt eine Dreifachbehinderung. Erstens, rote Haare. War damals keine leichte Sache. Zweitens, kurze Arme. Und drittens, kein Schwäbisch. Und das, wir hätten auch nach China ziehen können. Kennen Sie auch, ne? Je kleiner der Ort, desto eigener die Sprache. Und Trossingen ist klein genug, um wirklich und so. Nachbarn nicht verstanden, Mitschüler nicht verstanden, Lehrer nicht verstanden, eigentlich gar nichts verstanden. Es dauert dann ein paar Monate, bis du die ersten Brocken misskriegst, aber ein paar Sachen habe ich dann doch verstanden, nämlich zum Beispiel Krüppel, Kurzärmle und Kupferdächle. Ne? Ja, rote Haare. Und plötzlich war ich nirgends mehr dabei. Ne? So im Schulhof mitspielen, ohne mich. Oder zu Geburtstagen eingeladen werden, auch nicht. Sportunterricht. Kennen Sie das noch? Sportunterricht, wenn man zwei Mannschaften macht, immer die Klassenbesten. Einer links, einer rechts. Dann wird so im Ping-Pong zusammengesammelt, bis keiner mehr übrig ist. Ich musste immer bis ganz zum Schluss warten, bis außer mir keiner mehr übrig war, bis mich jemand nehmen musste, nämlich gerade da, wo es halt mit Zählen aufgeht. Nicht, weil ich nicht gut war in Sport. Ich glaube, ich war für alles schon immer ziemlich tauglich, aber ich war halt der Außenseiter. Und den nimmst du nicht freiwillig in deine Klasse. Das war eine dunkle, eine bittere Zeit und als 10-, 11-Jähriger kam ich damit überhaupt nicht klar. Die schulischen Leistungen gingen in den Keller runter, plötzlich war Schule ein Problem. Ich habe auch keine Lust mehr zu nichts gehabt, ich wollte auch nicht mehr Fahrrad fahren. Ich war eher so ein bisschen so der Adrenalin-Junkie, auch immer mit Vollgas unterwegs. Ist übrigens nie was passiert, aber ein bisschen Tempo durfte da schon immer dabei sein, aber keine Lust mehr. Meine Eltern haben das natürlich gemerkt. Ich habe nämlich auch nicht mehr Horn gespielt. Obwohl ich von Detmold aus mit 9 Jahren zum ersten Mal Jugendmusiziert mitgemacht habe. Kennen Sie Jugendmusiziert? Das ist ja nur Regionalwettbewerb. Sieger kommt in Landeswettbewerb. Sieger kommt in Bundeswettbewerb. Da war ich schon und war Zweiter mit 9 Jahren. Der erste Platz wurde gar nicht vergeben, weil die gesagt haben, jüngste Altersstufe, wir wollen keine Jungstars züchten. Deswegen gab es keinen ersten Platz, war ich halt Zweiter. Und habe aber damals schon Mozart-Hornkonzert gespielt. Irgendwie galt auch als begabt. Und jetzt in Trossingen habe ich 1 Jahr lang mein Horn nicht mal angerührt. Nichts mehr. Keine Lust zu gar nichts. Hier, Titel, Expedition zur inneren Kraftquelle. Da war einfach nichts mehr. Motivation unterm Gefrierpunkt. Und das haben sich meine Eltern so 1 Jahr lang beobachtend angeschaut, weil sie wussten ja irgendwie auch nicht damit umzugehen. Sie wussten ja auch nicht, woran es lag. Ich habe zu Hause nie was erzählt. Ich kam in die 4. Klasse, eigentlich mit einem sehr netten Lehrer, aber die Schüler waren einfach irgendwie desinteressiert. Und in der 5. Klasse ging es dann richtig los. Da hatte ich in meiner Klasse so einen Kräftigen, der mich in den Pausen immer von hinten um die Schultern gepackt hat und seitlich auf den Boden geworfen. Es war ätzend. Aber ich war nie jemand, der irgendwas erzählt hätte, also weder den Lehrern noch meinen Eltern. Aber ich habe es einfach geschluckt. Aber wollte nicht mehr raus. Und haben meine Eltern, als ich 11 war, gesagt, also jetzt müssen wir den irgendwie wieder ein bisschen aufmöbeln. Also irgendwie wieder, was hat er denn früher gerne gemacht? Und das war immer Sport und Bewegung und zwar immer die Musik. Also haben sie sich gesagt, Sport, was haben wir denn da so? Es gibt in Trossingen einen Behindertensportverein. Der hieß Versehrtensportgemeinschaft Trossingen und das war es auch. Also da waren halt die Kriegsversehrten. Da fehlt ein Bein, fehlt ein Arm, sieht nichts, Rollstuhl. Also wenn du beim Schwimmen da so in die Umkleide geguckt hast, das war so ein mittleres Ersatzteillager, was da rumlag. Aber die waren super. Die haben mich aufgenommen, als wäre ich schon Jahrzehnte dabei. Und der nächstältere, der war wahrscheinlich 25 Jahre älter als ich, weil Kriegsversehrte eben. Ich war das einzige Kind dort. Aber das war super. Ich war beim Schwimmen dabei. Ich habe beim Faustball mitgespielt, eben mit Ganzkörper außer Händen. Und natürlich Fußball gab es bei denen nicht, aber Leichtathletik. Und das war toll. Da war ich also 2-3 Mal die Woche, war das so eine Stunde zum Durchatmen. Aber an der Schule hat es erstmal nichts geändert. Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, wir haben jetzt ein Jahr zugeguckt, du hast nicht Horn gespielt, jetzt spielst du wieder, weil das hat dir richtig gut getan und nee, ich will nicht. Und dann hast du heute schon geübt. Ja, ich habe aber nichts gehört. Ja, ich habe heute ganz leise gespielt. Ja, genau. Ja, ich sehe schon, Sie kennen das. Ja, ich auch. Und es half aber nichts, weil meine Mutter war halt Hausfrau Mutter, promoviert übrigens, ne? Aber ihre Rolle, hat sie gesagt, ist zu Hause. Ja, ich musste wieder üben und das ging dann auch ein bisschen und hin und her und dann wurde es auch wieder ein bisschen besser und Lehrersuche war auch irgendwie schwierig, weil meinem Vater kein Lehrer gut genug für seinen begabten Jungen war. Stelle ich mir auch irgendwie mühsam vor für alle, die dann so nacheinander aufmarschiert sind. Und als Kind kriegst du ja schnell mit, wie vergraulich ein Lehrer. Ne? Also kann ich nicht, mache ich nicht, habe ich nicht geübt, habe ich anders gedacht oder nee, ging nicht und so. Da war ich 13 und da kam mein Vater irgendwann mal zum Mittagessen nach Hause, so aus der Bundesakademie nach Hause und sagte, pass auf, für Unterricht, jetzt habe ich, glaube ich, die Lösung gefunden. In Freiburg an der Musikhochschule gibt es nämlich ein neues Programm. So Freiburg war so übrigens mit der Bahn so 1,5 Stunden entfernt von Trossingen. Ne? Das geht ganz gut, Villingen, Freiburg, durchgehender Zug. Da gibt es ein neues Programm, Jungstudierender, da musst du so eine Art begabten Aufnahmeprüfung machen und wenn die gut geht, dann kannst du als Schüler schon beim Professor Unterricht kriegen. Also sind wir das angegangen. Dann hat mein Vater gesagt, so, dann gehen wir aber vorher zu Jugend musiziert, das war wieder dran. Da war ich dann wieder im Bundeswettbewerb, aber Vierter. Und danach habe ich mir gedacht, jetzt steht Freiburg an, das will ich eigentlich gut machen. Und habe zum ersten Mal gespürt, dass ich wieder Lust hatte, Horn zu spielen. Kennen Sie das Gefühl, wenn man irgendwas macht, aber so mit halbem Herz, halbem Hirn und denkt sich, oh ja, so richtig meins ist das nicht. Und plötzlich denkst du, es ist doch meins. Und dann springt so ein bisschen so ein Motor an und dann kommt ein kleiner Turbo dazu und plötzlich macht etwas wieder richtig Spaß, weil du tief genug eingestiegen bist und ein gutes Ziel vor Augen hast. Und dann habe ich vorspielen dürfen. Mein Vater war Klavierbegleiter, super Pianist und dann wurde ich aufgenommen mit 13 und dann war ich in der Vorklasse. Und das war schon etwas, was mich spürbar auch innerlich aufgerichtet hat, weil ich dachte, ich kann doch was, ich bin doch irgendwie was wert. Weil das ist, ich glaube, in dem Alter ist es einfach, du spürst, dass du was wert bist, wenn du merkst, du kannst irgendwas. Und es macht auch Freude, das zu tun. Ja, und dann bin ich während des Semesters alle 2 Wochen nach Freiburg gefahren, meistens mit der Bahn. Und Bahnfahren war jetzt schon wieder sowas, irgendwie Herausforderung, denn ich fand Bahnfahren einfach ziemlich ätzend, denn es lief immer der gleiche Film ab. Und der immer gleiche Film war, ich setze mich mit meinem Hornkoffer, den hatte ich so auf dem Boden stehen, zwischen den Knien, setze mich da rein und das waren so Großraumabteile, wo man sich aber immer gegenüber saß. Also nicht wie heute, sondern eher so wie diese Kabinen, aber ohne Kabinenwand. Konntest du also rumgucken. Und der immer gleiche Film, ich setze mich da hin und die Leute gucken mir mit großen Augen auf die Hände und wenn ich da zurückgeguckt habe, dann haben die weggeguckt. Ich habe nicht geguckt, da muss ich irren, das war immer anders. Ah, nee, ich nicht. Und das war irgendwie für mich so ein Gefühl wie im Zoo, aber ich auf der falschen Seite vom Gitter. Also man guckt, manche haben auch richtig gegafft. Und das war einfach irgendwie unangenehm. Und dann kommt noch was dazu. Wenn man sich so gegenüber sitzt, heute hat man ja Handy, hat jeder sowieso die Nase da unten, aber früher gab es das ja alles nicht. Und wenn jeder irgendwo hinguckt, wo er eigentlich gar nicht hingucken will, aber er guckt den anderen nicht an, was passiert denn dann? Nichts. Das heißt, wir sind uns 1,5 Stunden gegenüber gesessen und keiner hat auch nur ein Sterbenswörtchen gesagt. Das fand ich, oh, das hat mir die Luft genommen. Das fand ich schrecklich am Anfang. Und ich habe mich dann relativ schnell daran gewöhnt, nur noch aus dem Fenster zu gucken. Und habe dann Bäume gezählt. Dann kennst du irgendwann nach ein paar Monaten alle Bäume des Schwarzwalds mit Vor- und Nachnamen. Und weißt immer genau, wo du bist und wie lang es noch dauert. Und es ist einfach nicht schön. Ja, und es ging ungefähr 2 Jahre so. Und da war ich 15, sitze wieder in der Bahn. Ich gucke wieder aus dem Fenster. Und da sehe ich im Augenwinkel, man kann ja so im Augenwinkel gucken. Ne? Also wenn ich so rausgucke, sehe ich im Augenwinkel immer noch, Moment, jetzt sehe ich, ja, sehe ich immer noch sitzen, wenn ich da hingucke. Also ich gucke so raus und sehe, mir gegenüber sitzt eine Dame. Und die guckt zuerst auf den Hornkoffer, dann hat sie mir kurz auf die Hände geguckt und ich denke noch so, das machen sie alle. Und dann hat sie mir aber ins Gesicht geguckt und zwar in die Augen. Ich gucke da raus und sie sitzt da, guckt mir in die Augen und ich denke, was ist denn da los? Das ist anders. Das machen die anderen sonst nicht. Wie lange gucken die eigentlich noch? Und die guckte immer noch. Und dann war ich irgendwann zu neugierig, schwenk so meinen Kopf. Und in dem Moment, als sich unsere Augen getroffen haben, hat sie gelächelt. Und das ist ja ein super wichtiges Signal, oder? Das kennen wir alle. Was passiert, wenn du hier, Ilshofen oder hier, Karlshausen, eine wildfremde Person ohne Vorwarnung einfach so anlächelst? Was passiert? Es wird zurückgelächelt. Ne? Machen wir automatisch. Denkst auch gar nicht drüber nach. Was habe ich gemacht? Ich habe zurückgelächelt. Und dann hat sie eröffnet und fragt, was ist denn das da für ein Koffer auf dem Boden? Ist ein Horn drin? Ja, wohin fährst du denn damit? Nach Freiburg? Was machst du denn da? Hornunterricht? Und so stammelte und stotterte ich mich in dieses Gespräch rein und die blieb hartnäckig. Eine Frage nach der anderen. Feuert die aus der Hüfte und irgendwann habe ich gemerkt, das tut ja gar nicht weh. Das ist ja schön, das macht ja Spaß, das ist ja super. Und wir hatten eine ganz tolle Bahnfahrt. Es war lustig, alle waren mit dabei. Es war kurzweilig, herrlich. Und schon auf der Rückfahrt habe ich mir gedacht, woran lag denn das, dass das endlich mal eine Bahnfahrt war, so wie ich es mir eigentlich schon immer gewünscht habe? Und ich kam drauf, 15 Jahre alt, es muss wohl damit zusammenhängen, dass man sich in die Augen schaut und anlächelt. Da habe ich mir gedacht, das könntest du ja eigentlich auch mal probieren, oder? Und schon für die nächste Fahrt habe ich mir dann eine Spielregel gebastelt. Und die war eigentlich total simpel. Nämlich, du suchst dir ein dir gegenüber sitzendes, nichtsahnendes, unschuldiges Opfer und starrst dieser Person für 3 Sekunden tief in die Augen. So, 21, 22, 23. Und wenn diese Person dann guckt, dann machst du so. Und dann weißt du, was passiert, weil das wusste ich auch nicht. Ich also beim nächsten Mal todesmutig mit meinem Hornkoffer, schweißnasse Hände, klatschnasser Rücken, knallroter Schädel, denkt noch so, oh, das kann doch gar nicht gehen, wie soll denn das, hast du noch nie gemacht, ist ja peinlich, was passiert, wenn das nicht geht? So wie das Teufelchen auf der Schulter, ne? Auf der anderen Seite saß der Counterpart, nämlich Engelchen, und hat gesagt, ey, pass auf, wir hatten die blöde Regel gemacht, das war es ja wohl selber. Also, Backen zusammenkneifen und durch. Ich setze mich also hin und denke mir, wer sieht irgendwie sympathisch aus? Bin dann irgendwo hängen geblieben und denke mir, du bist jetzt fällig. Und dann so innerlich so 21, 22, 23. Und als diese Person so leicht irritiert guckt, mache ich meinen schüchternen Lächler und zack, sind wir im Gespräch. Ich weiß nicht mehr, wie es angefangen hat, aber es hat angefangen. Und zwar wieder eine fröhliche, lustige, unterhaltsame, kurzweilige, total schöne Bahnfahrt. Und das war für mich deshalb wichtig, weil ich ja dachte, ich bin außerhalb der Gesellschaft. Und ich brauche jemanden, der nett zu mir ist und mich da wieder reinholt. Und da habe ich gemerkt, bei der Zugfahrt, das stimmt überhaupt nicht. Die Person, auf die du wartest, das bist du selber. Problem ist, du musst selber die Backen zusammenkneifen. Du musst den Mut zusammennehmen und musst loslegen. Angucken, anlächeln, abwarten. Reicht. Aber das ist eine Riesenüberwindung. Im Kopf geht sowas schnell, aber dann sitzt du da und roter Kopf, schweißnasse Hände und es war eigentlich die ersten Male immer so. Aber ich habe das dann eisern jede Bahnfahrt trainiert, regelrecht trainiert. Leute angucken und lächeln. Und ich habe übrigens bis heute nicht eine einzige schlechte Erfahrung gemacht. Und das ist für mich auch deshalb wichtig, denn wenn wir uns begrüßen hier am Anfang, da sind wir noch ein paar weniger gewesen. Entschuldigung. Da ist dann per Handschlag die Begrüßung. Und per Handschlag ist für mich ja völlig okay, aber für den oder die gegenüber ja meistens irgendwas Neues. Ne? Und manchmal sehe ich dem Gesicht dann gegenüber an, wo greife ich denn da hin? Und wenn ich da hingreife, darf ich dann zudrücken wie immer, weil man will ja auch nicht wehtun und trotzdem auch nicht unhöflich sein. Und dann wahrscheinlich noch der Gedanke, darf ich da zudrücken wie immer? Oder gebe ich nur so eine Patschhand? Kennt ihr das? Also so einer, der überhaupt nicht zudrückt. Das ist ja wie wenn du in einen Frosch reingreifst. Ne? So leicht fleischig. So, ne? Und wenn ich dieses kleine Fragezeichen auf der Stirn sehe, dann denke ich mir, okay, jetzt bin ich dran. Schritt vor, Arm ausstrecken, dann weiß mein Gegenüber, ach du je, da muss ich jetzt irgendwie durch. Und das klappt dann übrigens, ich würde sagen, 95% der Fälle klappt. 5% nicht. Und das sehe ich aber schon, wenn ich einen Schritt vormache und mich so vorbeuge, wenn da gegenüber nur die Augen größer werden und ansonsten überhaupt nichts passiert, dann strecke ich meine Hand auch nicht aus. Dann machen wir den japanischen. Ne, so. Guten Abend, Konnichiwa oder sowas. Und dann fragst du nach dem Wetter, hast du einen Parkplatz gefunden? Und ach, heute Abend kein Grillabend, also irgendwas Belangloses. Und dann kann sich der oder die gegenüber einfach ein bisschen dran gewöhnen, kurz. Das sind nur ein paar Sekunden und ich sage mir, diese kleine Brücke zu bauen, ist mein Job. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann muss ich irgendwas besser machen, dass es besser funktioniert. Und bei diesen 5%, da sage ich mir dann oftmals, ey, aber beim Tschüss sagen, da hole ich dich. Da, bis dahin habe ich dich weich geklopft. Ja, genau. Und dann klappt das oder es klappt auch nicht. Und ganz offen gestanden, es ist völlig egal. Es gibt eine der wenigen Regeln, die in Deutschland nicht schriftlich notiert sind. Keine Regel zu sagen, du musst zwingend immer die Hand geben, sondern mach, was du willst. Hauptsache, beide fühlen sich wohl. Ja, und das hat bei dieser Bahnfahrt eben seinen Anfang genommen. Ja, aber nach ein paar Jahren, ich war vielleicht so 14, 15, ging es auch in der Schulklasse besser. Da hatte ich gute Freunde und Freundschaften, die bis heute noch, wir sind immer noch in Kontakt, man trifft sich so hier, die alte Abitursklasse und so, also mit Trossingen alles in bester Ordnung. Meinen ersten Wettkampf habe ich im Skifahren gehabt, nämlich einen Riesenslalom, da bin ich mit 13 Jahren dran gekommen, weil irgendeiner sagte, rief bei uns an, ey, da ist doch ein behindertes Kind in der Familie, heute wegen Datenschutz würden sie diese Person schon köpfen, aber damals, Gott sei Dank, hat man mich irgendwie gefunden. Das war nämlich ein Vater auch eines Kontergan-Jungen aus Stuttgart. Der war Jugendreferent, hieß übrigens Willy Brandt, also genauso wie der Politiker. Hat sich auch so wichtig gefühlt, war aber ansonsten sehr nett eigentlich, ja. Und der hat das immer organisiert und da gab es ein Abschlussrennen und dann haben die gesagt, ach, das bist ja ganz gut gefahren, komm nochmal zum richtigen Rennen, dann waren wir im Schwarzwald und die gleiche Truppe von Kontergan und anderen behinderten Kollegen hat gesagt, was machst denn du im Sommer? Habe ich gesagt, nichts Besonderes. Komm doch mal zum Wettkampf, so Leichtathletik. Rennen und Springen. Und da habe ich gemerkt, ich glaube, es liegt mir. Uns macht Spaß. Und in den Folgejahren habe ich dann gemerkt, wenn ich das auch noch trainiere, dann wäre ich richtig gut. Und mit 18 war ich dann in beiden Nationalmannschaften. Sowohl Ski Alpin als auch Leichtathletik. Und das zur gleichen Zeit. Und irgendwie, ich glaube, es beginnt wieder mit Birkenpollen, oder? Kennt das jemand? Ja, meine Stimme auch. Entschuldigung. Ja, irgendwann ist dann Zeit des Abiturs. Ne? Ich hatte übrigens Kunstleistungskurs. Ich habe mir gedacht, ich bringe mal meine Abschlussarbeit mit. Nein, natürlich nicht. Quatsch, Blödsinn. Das wäre es ja noch. Ne? Nein, nein, so schlimm war es dann doch nicht. Ich hatte übrigens Politik und Englisch, was eine ziemlich gute Wahl war für Typen wie mich, die nicht so gern lernen. Ja, aber im Abitur denkst du dir ja auch, ja, was mache ich denn jetzt? Nach dem Abi irgendwas muss ja passieren. Jetzt war ich in Freiburg schon relativ gut dabei mit Horn und habe schon so als 18-, 19-Jähriger die Stücke gespielt, die sonst im Solistenstudium erst so kriegen und habe mir gedacht, du könntest ja eigentlich Hornist werden. Jetzt machst du nochmal Jugend musiziert mit. Das war dann das vierte Mal, blöderweise mitten im Abitur. Also irgendwie lernen plus üben war jetzt nicht so meins, aber ich habe mir gedacht, es gibt ja so Once-in-a-Lifetime-Dinge. Ne? Also die kommen nur ein einziges Mal. Und ich durfte, älteste Altersstufe, nur noch dieses Mal mitmachen bei Jugend musiziert und habe nur einmal Abi gemacht. Also sauren Apfel, mache ich beides. Und habe dann Jugend musiziert, den Bundeswettbewerb gewonnen mit der maximalen Punktzahl. Da musst du eigentlich irgendwie Musik studieren, weil du ja schon irgendwie ganz tauglich unterwegs bist. Aber ich hatte Manschetten davor. Zwei Gründe. Das erste, ich habe nicht nur kurze Arme, drei Finger in jeder Hand, sondern auch eine doppelte Skoliose im Rückgrat. Also ein doppeltes S, aber seitlich. Das gehört da normalerweise nicht hin. Kontergan-Schaden. Und dadurch ziemlich schiefe Hüften als kleines Kind. Übrigens, über den Sport hat sich das alles eingeregelt, also ich habe keinerlei Probleme damit, aber ich musste so einmal im Jahr zu Orthopäden, die sich das angucken wollten. Und die haben mir eingeflüstert, ja Matthias, jetzt bist du noch jung und elastisch, aber mit Mitte 20 sitzt du dann den Rest des Lebens in einem Stützkorsett. Warum? Weil ich auch irgendwie wenig Schultergelenke habe und so gut wie keine Schulterblätter. Und da an diesen Knochen sind viele Muskeln aufgehängt. Wo nichts ist, kannst du nichts aufhängen. Also mir fehlen, sagen die, 25-30% Rückenmuskulatur. Und die konnten sich nicht vorstellen, dass das hält. Und deswegen haben sie mir ungefragt eingeflüstert, auf dich wartet das Stützkorsett. Braucht ihr irgendwas? Nee, ne? Okay, gut. Ich dachte, irgendwas ist. Stützkorsett. Also habe ich mir gedacht, oh, Stützkorsett, Horns, kannst du vergessen. Und dann kam noch was dazu. Bei Jung musiziert konnte man ein Jurygespräch wahrnehmen. Das heißt, Fragen bei der Jury, haben sie mir einen Tipp, was kann ich besser machen? Und ich bin dorthin und habe gefragt, kann ich Profi werden? Also als Hornist in ein Orchester gehen? Und in der Jury saß ein Professor Michael Hölzel, Hornprofessor aus Detmold. Der kannte meine Eltern. Die waren gut befreundet. Ich wusste nicht, wer der ist, aber er wusste, wer ich bin und sagte, du Matthias, Profi werden ins Orchester, willst du eine höfliche oder ehrliche Antwort? Habe ich gesagt, die höfliche kann ich mir denken, lief ja ganz gut, die ehrliche bitte. Und dann sagte er, ja, du hast ein umgebautes Horn, das sieht anders aus, du musst sitzen beim Spielen und deine rechte Hand ist nicht im Schaltrichter, wie das bei Hornisten üblich ist für Intonation, für Klangeffekte und so. Aber wahrscheinlich wird dich niemand fragen, Herr Berg, wie machen Sie das? Sondern die werden sich denken, Probespiel, da sind richtig viele, richtig gute Hornisten dabei. Dann nehmen wir doch hier nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, frisst er eben nicht, nehmen wir lieber das, was wir kennen. Und er sagte, da könnte es sein, dass du einen Nachteil hast. Und dann habe ich mir gedacht, ich studiere doch nicht was, von dem mir ein Profi sagt, der nichts anderes macht, als Hornisten auszubilden. Wenn der mir sagt, ich habe möglicherweise einen Nachteil, dann mache ich das nicht zum Hauptberuf. Und habe dann überlegt, ja, was könnte ich denn machen? Jetzt war glücklicherweise mein Patenonkel in Dortmund Rechtsanwalt. Und das war so ein richtiger, super Traum-Patenonkel. Ich hatte ein sehr nettes Verhältnis zu ihm, hatte ihn auch mal besucht und so. Und er sagte, mach doch Jura. Da ist der Körper eigentlich ziemlich wurscht. Und wenn du ein anständiges Examen machst und ein anständiger Mensch bist, dann wirst du immer einen Job finden. Da habe ich gesagt, okay, dann mache ich genau das. Ich studiere Jura in Freiburg. Gleichzeitig war ja auch Jungstudierender nu vorbei und habe mir gedacht, weil es gerade mit Solokonzerten losging, also Strauss-Konzerte, Mozart-Konzerte, also Horn plus Orchester, Es hat einfach unwahrscheinlich Spaß gemacht. Das war wunderschön. Und ich habe mir gedacht, ich kann mit 19 nicht aufhören, Hornunterricht zu nehmen. Du musst auch noch viel mehr lernen. Und habe dann gedacht, wie kriegst du möglichst billig guten Unterricht? Wirst du Student? Und habe dann gesagt, ach, dann wechsle ich vom Vorstudium ins Hauptstudium. Und schon hatte ich beides an der Backe. Beides in Freiburg. Eins an der Musikhochschule und das andere eben an der Uni. Und war seit einem Jahr davor in der Skinationalmannschaft und Leichtathletik. Nationalmannschaft. Übrigens, Skinationalmannschaft, man denkt sich ja, die armen Menschen mit Behinderung, nur nicht so gefährlich. Bei mir sind bei Weltmeisterschaften 116 Stundenkilometer im Abfahrtslauf gemessen worden, weil wir die normalen Damen-Weltcup-Pisten gefahren sind. Und da kriegst du einfach einen ziemlichen Dampf drauf. Das hier ist so ein Bild vom Super-G und ich fahre einfach alles wie jeder, halt ohne Stöcke. Ja. Ja, und das, also ich gebe es zu, da war ich kein Held. Ich bin mehr so der Techniker gewesen. Und beim Abfahrtslauf musst du einfach das Hirn ausschalten. Weil du bei Tempo 100 pro Sekunde 28 Meter hinter dich legst. Das heißt, wenn du auch nur 2/10 Sekunden einen Schwung zu spät ansetzt, bist du 5,5 Meter von der Ideallinie weg. 5,5 Meter weg ist auch mal der Fangzaun. Also, war schon irgendwie, aber ist irgendwie alles, ich meine, unten im Ziel bist du natürlich voll Adrenalin und denkst dir, ja, ist das Leben geil. Ja, ist schon schön, ja. Ja, ein Haufen Zeug, oder? Ja, und glücklicherweise bin ich im 4. Semester durch eine Juraklausur durchgeflogen und zwar richtig durchgerasselt, also nicht mal nur ein bisschen, sondern richtig. Deshalb glücklicherweise, weil ich bis dahin dachte, oh ja, ich kriege das alles hin und oh, ist ja locker und ach, da brauchst du gar nicht viel lernen und ein bisschen angucken, reicht doch. Und so ein bisschen viel zu breite Brust. Und da habe ich so einen richtigen Tritt in den Hintern bekommen, der deshalb wichtig war, weil ich schon innerlich gemerkt habe, eigentlich komme ich immer mehr in die Rückhand und immer mehr im Hinterherhecheln. Also ich bin hier zu spät dran, da ist ein bisschen knapp und irgendwie klappt immer noch alles, aber diese Klausur hat mir gezeigt, nee, wenn du so weitermachst, da wird es nichts. Ich war großartig mit der Methode eines Schülers, eine Vierfachaufgabe zu machen. Methoden eines Schülers, ich weiß nicht, vielleicht kennt das der eine oder die andere, das ist so am Vorabend einer Klausur mal drüber nachdenken, was man eigentlich hätte lernen sollen. Da war ich super. Also im Aufschieben, so mein innerer Schweinehund, wohlgenährt, fett lag der immer vor meinen Füßen rum. Und ich habe gedacht, oh, das könnte wichtig sein, oh, mache ich morgen. Ah, oh, nee, mache ich am Wochenende. Ah, vielleicht in Ferien, da kann ich es ja nachholen. Ja. Und dann der für mich übelste Spruch, mache ich, wenn ich Lust habe. Kennen wir auch alle wahrscheinlich, ne? 3-mal sauber aufgeschoben, beim 4. Mal hast du wahnsinnig Lust. Ja, Steuererklärung, Auto zum TÜV, Müll rausbringen, Glühbirne wechseln oder so, ne? Und so. Ja, das war's. Und dann habe ich gemerkt, wenn du so weitermachst, dann wird es nichts. Hatte erst ein paar schlaflose Nächte, weil ich gedacht habe, es ist doch alles viel zu viel. Wer ist denn so verrückt und schraubt sich ein Doppelstudium mit 2 Nationalmannschaften ans Bein? Alle Wettkämpfe, ich war weltweit als Hornist auch mit Konzerten unterwegs und muss das irgendwie alles irgendwie gebacken kriegen und habe mir gedacht, wer macht denn das noch? Und habe gemerkt, keiner. Und habe dann gedacht, dann geht's wohl nicht. Aber irgendwie innerlich hat es schon gezupft, dass ich gedacht habe, nur weil du zu faul bist, willst du irgendwas aufhören? Du musst es wenigstens irgendwann mal richtig versuchen. Und habe mich dann auf die Suche gemacht. Jetzt gab es aber kein Internet. Heutzutage einmal Selbstmanagement eingeben, 1 Million Antworten. Heute ersäufst du in Antworten. Damals gab es nichts, gab ja auch kein Internet, kein gar nichts. Ne? Dann heutzutage gehst du in den Buchladen, mindestens eine Schrankwand voll Selbstoptimierungswerken. Nix, damals gab es nichts. Aber ich war ja hin und wieder auf Feten, also eigentlich viel zu viel. Und da habe ich jemanden getroffen, der mir genau dabei geholfen hat, zu sagen, wie könntest du es denn hinkriegen? Und als ich gemerkt habe, der kennt sich da aus, der war Unternehmensberater, ein ganz junger Typ in Freiburg, gefühlt europaweit der Einzige, das gab es einfach damals so noch nicht, aber total nett. Und da habe ich gedacht, ey, du kannst mir das sagen und habe gesagt, erklär mir mal, wie es geht. Sag mir, wie ich es machen soll. Da sagt er, ah, so geht das Spiel nicht. So, wie geht's denn? Dann sagt er, ja, Fragen stellen. Darf ich dir Fragen stellen? Dann habe ich gesagt, ja, darfst Fragen stellen. Dann hat er Fragen gestellt, die damit zu tun haben. Wo willst du eigentlich hin? Wo willst du in der Musik hin? Oh, auf die Bühne, Konzerte spielen. Was machst du dafür? Üben. Viel? Genug? Habe ich gesagt, ja, schon. Ich sage, okay, Musik ist aber ein Vollstudium, also ein Haufen Theoriefächer. Wie sieht's aus? Habe ich gesagt, viertes Semester, ich habe nicht mal angefangen. Sagt er, oh, also eine rote Ampel für alles im Musikstudium und eine grüne fürs reine Hornspielen. Okay. Sport, wo willst du hin? Chance aufs Treppchen. Was machst du dafür? Trainieren. Genug? Habe ich gesagt, ja, für Deutschland reicht's. Ich habe auch 43 deutsche Meistertitel. Davon übrigens 39 in der Leichtathletik und 4 im Alpin. Also eigentlich in Deutschland habe ich immer gewonnen. Aber international war ich noch lange nicht so weit und wusste, ich müsste eigentlich mehr trainieren. Dann hat er gesagt, okay, eine grün, leicht orange Ampel. Jura, wo willst du hin? Keine Ahnung. Dann sagt er, wie bitte? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, wie, Rechtsanwalt? Habe ich gesagt, vielleicht. Zur Justiz? Oh, keine Ahnung. Oder zum Unternehmen, zu Verbänden, zu einer Verwaltung? Keine Ahnung, hat er gesagt. Das ist nicht mal ein schlechtes Ziel, das ist nichts, das ist Müll, das ist echt Mist. Das kann gar nicht funktionieren. Kein Wunder, fliegst du durch Klausur durch. Ich wusste ja eigentlich. Und dann hat er mir doch einen Tipp gegeben, weil er gesagt hat, ja, ihm ging es eigentlich ähnlich. Er war auch so ein Aufschiebetyp. Und er hat diesen Tipp bekommen, den er jetzt an mich weitergibt, nämlich jeden Abend 10 Minuten Zeit nehmen, um zu sagen, wie sieht dein nächster Tag aus? Und zwar minutiös. Wann stehst du auf? Wann frühstückst du? Wann gehst du zur Uni? Wann ist die Uni fertig? Was machst du dann? Wann übst du? Wann trainierst du? Wann lernst du? Immer Anfangs- und Endzeit. Und immer Lücken dazwischen, weil irgendwann musst du aufs Klo oder irgendeiner ruft an oder ähnliches. Und er hat gesagt, das ist das eine. Das zweite und wahrscheinlich wichtigere ist, dein Hirn hat sich super dran gewöhnt, aufzuschieben. Das heißt, du nimmst dir was vor für den nächsten Tag, aber du machst es nicht. Diese Unzuverlässigkeit, die musst du loswerden. Und das kannst du nur, indem du dir selber in die Hand versprichst, was hier auf dem Zettel steht für morgen, genau das werde ich durchhalten. Und nur mein eigener Tod wird mich davon abhalten, es nicht zu tun. Ja, und dann habe ich angefangen damit. Jeden Abend. Übrigens 365 Mal im Jahr, jeden Tag. Das war für mich die Rettung überhaupt. Übrigens, das ist etwas, was ich bis heute durchhalte, wenn ich viel zu tun habe. Das ist für mich das Allheilmittel überhaupt. Und das Wichtigste war, die Verlässlichkeit mir selber gegenüber wiederherzustellen. Und das, ich glaube, wenn ich als Schüler, als Studierender das früh genug gelernt hätte, hätte vielleicht auch einiges leichter funktioniert. Aber ich glaube, ich brauchte eine durchgefallene Klausur, dieses Gefühl, du hast echt versagt, um aufzuwachen, um zu sagen, wie könnte es denn gehen? Also das war mit das Wichtigste. Und was darüber passiert ist, ist, dass dieser ganze Kram da war ein Riesenstapel von Dingen, oh, mache ich morgen, mache ich, wenn ich Lust habe, mache ich am Wochenende. Der war, ich würde sagen, nach einem halben Jahr abgearbeitet und weg. Und dadurch, dass ich mir aufgeschrieben habe, wann was dran ist am Tag, war ich bei der Sache. Vorher habe ich, während ich Horn geübt habe, auch mal drüber nachgedacht, ach, welche Sportwettkämpfe hast du als nächstes? Und während ich trainiert habe, Waldlauf oder im Kraftraum oder Sprints, habe ich drüber nachgedacht, welche Konzerte habe ich denn demnächst? Und während ich dann Texte gelesen habe, habe ich drüber nachgedacht, welche Sportereignisse könnten es denn demnächst sein? Ich war nicht bei der Sache und habe gemerkt, das war für mich mit die größte Zeitverschwendung. Und das mache ich bis heute. Ich bin auch im Mentalcoaching für Leistungssportler unterwegs, im Olympiastützpunkt in Stuttgart und auch hin und wieder in Freiburg, und begleite die. Und da ist genau das wichtig. Genau das, sei bei der Sache oder lass bleiben. Oder auch wenn ich mit Führungskräften unterwegs bin, die ja gefühlt, zupft jeder an irgendeinem Ärmel. Ne? Nein, eins nach dem anderen. So funktioniert Denken, so funktioniert Qualität und Quantität. Und ich habe noch was gelernt im Studium. Das ist eine Eiche. Was hat die Eiche jetzt mit mir zu tun? Die hat mit meiner Behinderung zu tun. Ich hatte in Freiburg immer wieder mal kein gutes Gefühl, wenn mir Leute hinterhergeguckt haben oder mich regelrecht angegafft. Das passiert manchmal auch. Und ich hatte in Freiburg zwei Erlebnisse, vor allem zwei, die mich echt durchgeschüttelt haben. Das eine habe ich ganz am Anfang genannt. Ich war mit Freunden in der Kneipe unterwegs, so nach dem Klausurenkurs, 22 Uhr, Absackerbierchen, einfach gemütlich, nett beieinander stehen. Rempelt mich ein Wildfremder an und raunzt in den Raum rein, relativ kräftig. Vor 30 Jahren hätten es Typen wie dich noch vergast. Ich war völlig konsterniert, konnte überhaupt nicht reagieren, habe aber ziemlich schlechte Nächte danach gehabt, weil ich mir gedacht habe, das gibt's ja wohl gar nicht. Was kannst du gegen so jemanden machen? Gar nichts, körperlich ja schon gar nicht, aber auch nicht verbal, also ausgeliefert irgendwie, kein gutes Gefühl. Und in der Zeit ist mir auch passiert, ich bin in Freiburg immer mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, ne? Biege mit dem Fahrrad ab, rechts rum von der Uni Richtung nach Hause, brüllt einer hinterher, zum KZ geht's links rum. Und ich denke noch, boah, wer war das? Jetzt saß da so eine Gruppe jugendlicher Aussteiger. Ich glaube, gibt es vor jeder Uni in dieser Welt. So ein bisschen abgerissene Klamotten, Weinflaschen, Hunde. Wahrscheinlich war einer leicht angetrunken, hat sich auf meine Kosten einen blöden Scherz erlaubt, ohne nachzudenken. Und mich hat das wieder schlaflose Nächte gekostet. Was kann ich dagegen tun? Bin ich ausgeliefert? Muss ich da umdrehen? Muss mich vor denen aufbauen? Wer war das? Dann haben die einen großartigen Tag, aber ich wahrscheinlich nicht. Das hat mich schon immer wieder durchgeschüttelt. Und das ist eigentlich verrückt. Ich war in der Zeit schon im Sport richtig gut. Also in meiner Klasse gehörte ich zur Weltspitze. Ich war auch als Musiker rund um Konzertbühnen, auch im Ausland unterwegs. Und trotzdem hat mich sowas regelrecht aus der Bahn geworfen. Ja, und dann war ich einmal mit Armin Billard spielen. Armin war ein Studienfreund. Super netter Typ und ein brillanter Jurist. Der beste, den ich jemals getroffen habe, der dann später das deutschlandweit zweitbeste Examen gemacht hat. Und das aus Baden-Württemberg. Maximal 15 Punkte waren möglich. Er hat 14,0 und zwar in 8 Klausuren. Der nächstbeste war irgendwie bei 11 oder sowas. Also er war weit vorne und man würde heutzutage sagen, war ein echter Nerd. Also mit dem konntest du auf einer durchschnittlichen Fete eigentlich überhaupt nichts anfangen. Da war er völlig untauglich für so Smalltalk oder so. Nur da oben irgendwie so. Super Typ, aber wie gesagt, da relativ hilflos. So, jetzt stehen wir in der Kneipe und wir waren regelmäßig immer wieder mal Billard spielen. Und irgendwann so nach typischer Männerabend, ne? Also hier, die Männer kennen das. Welche Art von Konversation reicht uns Männern? Der eine sagt am Abend so, und wie ist es? Und der andere, boah, das trägt uns durch 3 Stunden, locker. Also, ne? Mehr brauchen wir nicht. Und da sind wir total glücklich. Und so, nur zur Erklärung. Also wir stehen da, spielen Billard und dann zweites Bierchen. Dann sagt der irgendwann, ey, sag mal, irgendeiner hier in der Kneipe guckt immer zu dir. Merkst du das eigentlich? Ich sage, ja, merke ich schon. Und, findest du das gut? Ich sage, nee, eigentlich nicht. Ich sage, und was kannst du dagegen machen? Ich sage, kann ich nichts machen, die gucken ja. Und dann sagt er, und das ist irgendwie nicht gut für dich. Sage ich, nee. Und es gibt Tage, wenn ich sage, wenn heute so was Blödes passieren würde, da gehe ich nicht aus meinen 4 Wänden. Sagt er, dann wirst du aber ein ziemlich mühsames Leben haben, oder? Dann habe ich gemerkt, es wird doch noch ernst heute Abend. Der hat den Finger genau im richtigen Loch. Das ist so mein Wunderpunkt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann doch nichts machen. Dann sagt er, natürlich kannst du was machen. Und ausgerechnet Armin, der eigentlich zur Kommunikation zu nichts zu gebrauchen war, sagt mir jetzt, du kannst was dagegen tun. Ne? Und ich denke, ja, bitteschön, ja, was denn? Sagt er, was machst du, wenn du auf eine Fete kommst, oder so einen Abend wie hier, und du kennst ganz wenig Leute? Wie machst du das? Ich so, ach, das ist nicht schwer. Ich gucke mich so um, wenn irgendeiner nett guckt, schicke ich da mal ein Lächeln rüber. Und wenn das zurückkommt, dann marschiere ich dahin. Und kurze Zeit später haben wir ein nettes Gespräch, ein Getränk in der Hand und einen lockeren Abend. Denn genau das konnte er überhaupt nicht. Und er hat gesagt, ja, ich habe dich auch so kennengelernt, sagt er zu mir. Er hat mich angeguckt und hat so innerlich aber ein schlechtes Gewissen gehabt, weil er gesagt hat, ich habe jetzt einfach einen mit kurzen Armen angeguckt aus dem Nix. Und dann hat er mir erzählt, dann schickst du ein Lächeln rüber, er lächelt zurück und plötzlich war das unangenehme Gefühl weg. Ich sage, warum machst du das nicht regelmäßig für alle die, die dich irgendwie angucken? Ich sage, meistens gucke ich auch weg. Ich sage, ja, ne, blöd, lächel doch. Lächeln ist ein doppeltes Signal. Erstes Signal nach außen, dieser Person sagst du, du hast alles richtig gemacht. Wenn ich du wäre, hätte ich auch geguckt. Und das zweite Signal für dich selber. Du lächelst nämlich nicht entspannt, wenn es dir nicht gut geht. Das heißt, dein Kopf registriert über das eigene Lächeln, die Welt ist in Ordnung. Alles in der Komfortzone, alles im grünen Bereich, alles in Ordnung. Und da habe ich gesagt, okay, das probiere ich aus. Und auch das, ähnlich wie bei der Bahnfahrt, habe ich regelrecht trainiert. Wenn also jemand geguckt hat, ich habe das mitgekriegt, habe ich meinen Kopf dorthin gedreht und möglichst sofort gelächelt, damit, wenn Augenkontakt entsteht, irgendwie so ein Lächeln-Austausch da stattfindet. Und ganz viele habe ich auf diese Art und Weise erwischen können. Und das war für mich ein super Gefühl. Und ich glaube für das Gegenüber eben auch. Und dadurch ging es auch mir deutlich besser. Warum jetzt aber die deutsche Eiche? Weil ich Armin gesagt habe, es gibt aber solche Vollpfosten, die mich dann so blöd von der Seite anmachen, vor 30 Jahren hätten sie Typen wie dich noch vergast. Was soll ich mit denen machen? Da kann ich doch nicht rüber lächeln. Also, nee, brauchst du auch nicht. Sein Großvater hat wohl bemerkt, dass er sich schwer tut mit anderen, hat ihm gesagt, ey, pass auf, für solche Leute gilt der Spruch, was kratzt es eine deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt? Das Einzige, was du klären musst, bin ich die Wildsau oder bin ich die Eiche? Nun hat Armin zu mir gesagt, aber das wirst du wohl hinkriegen. Offen gestanden, ich war auf dem Weg zur Wildsau, weil ich gedacht habe, du darfst dir das nicht einfach bieten lassen. Da darfst du nicht einfach von irgendeinem Wildfremden dich beleidigen lassen, ohne Reaktion, dem das so durchgehen lassen. Bis ich gemerkt habe, aber ich will mich gar nicht streiten, mit so einem schon gar nicht. Und die deutsche Eiche ist super. Der deutschen Eiche ist sowas von egal, wenn eine Wildsau kurz mal ihren Pelz schubbert. Die kennt alle Stürme, die kennt Hochwasser, die kennt Trockenheiten, die steht in voller Blüte. Herrlich. Wenn man sich anschaut, was da passiert, also ein bisschen Metaebene mal kurz, da ist ein Ereignis und hinten ist ein Resultat. Das Ereignis, jemand guckt mir hinterher und ich, Resultat, fühle mich unwohl. Was gehört denn da dazwischen? Ereignis plus was ergibt denn überhaupt das Resultat? Was würden Sie sagen? Reaktion? Wahrnehmung? Ganz genau. Meine Reaktion. Denn die Reaktion, die habe ich mir selber zurechtgelegt, über Interpretation dessen, was das Ereignis gerade ist. Oh, da muss ich mich aber aufregen. Emotion, ich fühle mich nicht gut. Und Verhalten, im schlimmsten Fall verlasse ich meine vier Wände nicht. Bis ich jetzt bemerkt habe über den Armin, da drin steckt meine Freiheit. Also zwischen Reaktion und Resultat ist meine innere Freiheit wie so ein Raum, in dem ich selber entscheiden kann, wie ich dieses Ereignis werte. Und wenn ich da die deutsche Eiche habe, geht es mir viel besser. Dann sage ich meine Interpretation, du kannst mir gar nichts. Meine Emotion bleibt schön unten, keine Blutdruckerhöhung, kein gar nichts. Und mein Verhalten ist, ich kann den einfach wegignorieren. Das ist aber auch meine Verantwortung. Und im Wort Verantwortung steckt Antwort mittendrin. Das finde ich super. Denn es ist tatsächlich der Umgang mit der Frage. Und jetzt komme ich zu dieser Warum-Frage vom Anfang. Für mich war diese Warum-Frage, wie gesagt, Einbahnstraße, hinten Sackgasse. Ich habe nie eine vernünftige Antwort gefunden. Und in dem Zusammenhang ist mir meine Großmutter, meine Oma, die Mutter meiner Mutter eingefallen. Zu der bin ich nämlich so 16, 17, 18, erster, zweiter Liebeskummer oder wenn es mir nicht gut ging, weil zu Eltern war mir immer peinlich, Geschwistern wollte ich auch nicht und meine Oma war super. Dann singst du das Klagelied, oh, sie erhört mich nicht und die Welt ist furchtbar und ungerecht und ausgerechnet mir und so. Was willst du von deiner Oma? Dass sie in dein Klagelied einstimmt. Und die dachte überhaupt nicht dran. Die hat mich in den Arm genommen, festgedrückt und hat gesagt, ach Jung, wer weiß, wozu es gut ist. Ja, da fallen dir ganz spontan ein halbes Dutzend mittelalterlicher Foltermethoden ein. Aber du weißt, ja, sie meint es ja gut irgendwie. Ne? Und jetzt hier in Freiburg fällt mir ein, wer weiß, wozu es gut ist. Also wozu ist es gut? Denn das ist anders als die Warum-Frage. Warum-Frage guckt nur nach dem Schuldigen und ich bin das Opfer. Das Wozu, das Wo, dieser Anteil Wo, schickt dich auf die Suche. Welche Erfahrung steckt denn da drin, mit der du was anfangen kannst, um zu wie Zukunft beim nächsten Mal es besser hinzukriegen? Also was kannst du selber tun und nicht nur in der Opferhaltung verharren? Wie kommst du ins Handeln? Also und wozu ist es gut? Und nicht, wozu musste das jetzt schon wieder sein? So hier der hängende Kopf, ne? Das ändert nämlich nichts. Wozu ist es gut? Und das ist das, was ich seitdem versuche, meistens klappt es auch irgendwie, als Frage für mich zu wählen, nämlich wozu ist es gut? Und deswegen habe ich völlig aufgegeben, mich aufzuregen. Also das regt übrigens meine Frau auf. Die sagt, da muss ich doch aufregen. Sage ich, ja, ich frage mich zuerst, lohnt es sich, sich aufzuregen? Was ist danach besser? Und wenn ich da nichts finde, dann rege ich mich auch nicht auf. Ja, das kann einen schon mal auf die Palme bringen, das gebe ich zu. Aber ich finde es super. Und Armin hat mir noch was anderes gesagt, das ist mindestens genauso wichtig. Er hat nämlich gesagt, pass auf, nimm mal die Szene hier, vor 30 Jahren hätten sie Typen wie dich vergast. Du sitzt aber jetzt im Kino und siehst die Szene. Der behinderte Mensch wird beleidigt und da ist der Beleidiger. Wer tut dir leid? Dann habe ich gesagt, ja, der Mensch mit Behinderung. Ich habe ja mich gesehen, ne? Dann sagt er, ja, denk nochmal drüber nach. Wer tut dir wirklich leid? Und dann ist mir es gekommen. Jemand, der das macht, ohne Vorwarnung, ohne Grund, ohne irgendwas, mit dem muss ich Mitleid haben. Was hat der erlebt, dass der so geworden ist, wie er geworden ist? Was hat der an psychischer, vielleicht physischer Gewalt durchgemacht, dass das seine Reaktion gegenüber unbekannten Menschen ist? Der muss mir echt leid tun. Und da habe ich mir gesagt, ich glaube, das taugt unglaublich für ganz viele Situationen im Leben, danach zu fragen, bin ich wirklich das Opfer? Nein. Erstens, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Ich bin, wie ich bin und das ist okay so. Ich bin ein anständiger Mensch. Und wenn ein anderer meint, er müsse mir da hier sich schuppern, dann ist das seine Auffassung, nicht meine. Ich lasse nicht an mich ran und eigentlich musst du mir leid tun, Kollege oder Kollegin, dass du so bist, wie du bist, so denkst, wie du denkst. Denk doch mal drüber nach. Nimm es nochmal mit nach Hause. Und das hat mir innerlich richtig gut getan. Ich bin eher so, auch ein bisschen so der Denkertyp, zu sagen, mit welchen Gedanken kriege ich denn etwas gut sortiert für mich? Ja, deswegen Deutsche Eiche und deswegen hier, sitz im Kino, wer tut dir leid? Großartig. Ja, ich habe zwei Cartoons gefunden, die so diese gesamte Geschichte ein bisschen abrunden. Nämlich einmal, wie es mir ging, bevor ich diese inneren, wie soll ich sagen, den neuen inneren Weg beschritten habe. Hier, da ist, man beachte übrigens die Tränen im Auge des Hundes, ne? Hier, du auch? Und ich sag mir, ja, Opferhaltung. Das hat so was herrlich Freuderaubendes, ne? So ein bisschen was Deprimierendes. Und ich sag, lächerliche zwei Stufen. Und der gleiche Cartoonist heißt übrigens Phil Hubbe, hat selber Multiple Sklerose und macht hervorragende Cartoons, nicht über Menschen mit Behinderung, sondern mit dieser Behinderung, finde ich großartig. Der hat nämlich auch diesen Cartoon, so Golfschule, Abschlagplatz, und der mit seinem E-Rolli sagt, ich habe gehört, hier kann man sein Handicap verbessern. Und das ist erst ein super Wortspiel mit Golf und Handicap, ne? Und zweitens, ja, wenn du willst, dass dir irgendwie anders geht, besser geht, wenn du unter die Leute willst, dann musst du raus. Raus aus deinen vier Wänden. Guck doch mal, was möglich ist. Finde ich großartig. Und ich habe noch ein tolles Bild gefunden. Die beiden hier, die sitzen auf demselben Stück Holz, in derselben wunderschönen Landschaft. Und Charlie Brown sagt, eines Tages werden wir sterben, Snoopy. Und er sagt, ja, aber alle anderen Tage werden wir leben. Ist das nicht großartig? Und wenn du dich fragst, auf welchem Platz hockt mehr Energie? Mehr Expedition zur Kraftquelle, ganz logisch, rechts, oder? Da ist, ja, lass doch mal gucken, was geht. Und daraus ist für mich geworden ein Wahlspruch oder ein Sinnspruch, ein Gedanke, den ich mit Sicherheit irgendwo geklaut habe. Aber übrigens, Google sagt mir nicht, wer es war, deswegen sage ich mir, okay, kommt mein Name drunter. Also wenn es einer von Ihnen war, einfach melden, ich wechsle dann den Namen aus. Aber ich finde die Gedanken einfach gut. Es kommt eigentlich letztlich überhaupt nicht darauf an, wo das Schicksal dich oder wer auch immer vermeintlich hinstellt. Es kommt darauf an, was du draus machst, was ich draus mache, was wir draus machen. Das ist das eigentlich Wichtige. Und es gibt noch einen, der einen hervorragenden Gedanken entwickelt hat. Hier Henry Ford mit Tin Lizzy, ne, der Erfinder der Fließbandproduktion für Autos. Der hat gesagt, ob du glaubst, du kannst es oder ob du glaubst, du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall Recht behalten. Das ist übrigens einer meiner Einstiegssätze beim Mentaltraining für Leistungssportler, aber eben auch für Leute, die unter Druck stehen, die nicht zurechtkommen, die irgendeinen Konflikt zu bearbeiten haben. Nämlich die Frage, bist du davon überzeugt, dass du es hinkriegst? Und wenn dann kommt, nö, dann sage ich, okay, und was soll ich jetzt machen? Aber das kommt übrigens auch nie. Allerdings bei Sportlern kommt regelmäßig, ja, ich weiß schon, wo meine Grenze ist. Und dann arbeiten wir daran zu sagen, wenn du das denkst, dann wirst du einen Weltrekord niemals knacken. Weil die Grenze ist immer da, wo sie schon mal ist. Und da ist sie nicht. Sonst wäre ein Weltrekord nie jemals verbessert worden. Ich habe den ein oder anderen Sportler, Sportlerin betreuen dürfen, die selbst Weltrekorde aufgestellt haben. Weil wir es geschafft haben, den oberen Satz ins Zentrum zu rücken. Ob du glaubst, du kannst es. Du wirst Recht behalten. Finde ich phänomenal. Ja, so einfach gesagt und doch so gut. Zusammenfassend, für mich eine gereifte Erkenntnis aus dem, was ich erlebt habe. Das erste, aktiv sein, statt zaudern, zögern, zurückhalten, mal gucken, ja, vielleicht geht es ja von selber wieder gut und so. Nee, mach was, tu was, rühr dich. Und da gibt es ein Graffiti, ich weiß nicht, ob das erfunden oder echt war, ich finde es jedenfalls gut, nämlich das hier. Machen ist wie wollen, nur krasser. Also ein bisschen hier auf Jünger. Denn es gibt diesen Satz von Aristoteles, der gesagt hat, das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen. Aber Wollen allein reicht ja nicht. Ne? Deswegen, machen ist wie wollen, aber krasser. Das macht nämlich den Unterschied. Nummer 2, Verantwortung übernehmen. Für die Dinge, die ich verantworten kann. Das bin ich selber, das sind meine Gedanken, das ist wie spreche ich mir gegenüber, wie rede ich anderen gegenüber, was tue ich, was lasse ich, also welche Entscheidungen treffe ich für mich und für andere, statt Ausreden suchen. Und jetzt habe ich einen tollen Cartoon gefunden, vielleicht kennt ihr diese Ausrede des Kindes in der Schule, wenn der Lehrer fragt, wo sind deine Hausaufgaben? Die hat zu Hause der Hund gefressen. Oder die Katze zerstört oder so, ne? Weiß genau Bescheid, was los ist. Jetzt sitzt aber hier der Hund in der Klasse und sagt, ich konnte die Hausaufgaben gar nicht fressen, weil das Kind, das normalerweise hier sitzt, sie gar nicht gemacht hat. Ist das nicht super? Herrlich. Ausreden, nichts als Ausreden. Ja, das arme Tier. Ja, so ist das. Ja, nein, es gibt keine Ausreden mehr. Nur, wozu ist es gut? Natürlich geht auch mal was schief. Ja, selbstverständlich. Das gehört sich auch so. Aber, wie sagt man so nett, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Da weißt du schon mal, wie es nicht geht. Das kann eine wichtige Erfahrung sein. Nummer 3 von 5. Selbstwirksamkeit stärken. Was heißt Selbstwirksamkeit? Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung, ich kann den Unterschied machen. Durch das, was ich denke, was ich sage, was ich tue, kann ich selbst wirksam werden. Und zwar vor allem mir gegenüber. Und das hat wiederum als Reflex und als Resonanz Unterschiede bei anderen zur Folge. Finde ich ganz wichtig. Wir popeln so oft an Schwächen rum, ohne uns zu fragen, was ist denn eigentlich mein Talent? Was kann ich wirklich gut? Was mache ich total gerne? Wenn ich das gefunden habe, dann gebe ich aber richtig Gas. Und Selbstwirksamkeit kann ja auch die Überzeugung sein, dass etwas gut ist, wo andere sagen, vielleicht doch nicht so. Da habe ich auch einen netten Cartoon gefunden, nämlich den hier. Die Dame des Hauses in der Badewanne, er war wahrscheinlich Dusche und jetzt todesmutig auf die Waage. Na bitte, trotz nicht unerheblicher Gewichtszunahme ist Diät bisher ein voller Erfolg. Immerhin ist es mir erfolgreich gelungen, in knapp 3 Wochen ein negatives Minuswachstum von nur 4 Kilo zu erreichen. Wenn man berücksichtigt, dass ich bei meiner letzten Diät volle 7 Kilo zugelegt habe, sind die aktuellen 4 Kilo nicht nur ein Erfolg, sondern auch eine Trendwende und ein Schritt in die richtige Richtung. Was denkt die Dame des Hauses? Warum musste ich ausgerechnet einen Politiker heiraten? Ich finde das herrlich. Und Selbstwirksamkeit. Also Christina und ich, wir haben 4 Kinder. 3 davon sind Mädchen. Das heißt, wir haben ein 4-Mädelshaushalt und 2 Jungs. Wenn man beobachtet, wie Männer und Frauen, so wie sie der Herr erschaffen hat, vor dem Ganzkörperspiegel stehen, gibt es einen gewaltigen Unterschied. Frauen stehen so da, auch Mädchen. Also die Älteste 22, 19 und die Zwillinge, das ist Mädchen, Junge übrigens, das Mädchen 16, die stehen so vorm Spiegel. So. Und dann langsam runter und dann langsam wieder hoch. Und dann kommt der größte Fehler. So, und dann nochmal. Langsam runter, langsam hoch und dann weg. Meine Damen, Sie müssen es machen wie Männer. Männer stehen auch vor dem Ganzkörperspiegel. Sie nehmen Augenkontakt auf. Sie werfen sich ein leichtes Lächeln zu und sagen, passt schon. Und dann gehen die. Ich garantiere Ihnen, so wie bisher stellen Sie sich nicht mehr vor den Spiegel. Und ich kann nur sagen, endlich können Männer tatsächlich mal als Vorbild dienen. Es hilft echt, weil so wie wir sind, sind wir okay. Und wenn wir das Gefühl haben, wir sind es nicht, dann pack es sofort an. Oder sag, ich bin doch okay. Weil dieser innere Widerspruch, der tut uns nicht gut. Ich bin okay, dann ist gut. Wenn nicht, sofort anpacken oder bin doch okay. Ja. Nummer 4, Freude und Zuwendung schenken. Wie bin ich anderen gegenüber? Also bin ich kooperativ, bin ich teamfähig, habe ich Lust mit anderen was zu unternehmen? Statt IAS-Syndrom. Also wer Kinder erzogen hat, weiß, was das IAS-Syndrom ist. Das ist nämlich erst ich, alles sofort. Ja, nein. Zuwendung schenken heißt, was möchtest du denn? Was könntest du brauchen? Hast du denn eine Idee? Was könnten wir denn zusammen machen? Mach doch mal einen Vorschlag. Sowas in dieser Art. Also wie gehe ich mit anderen um? Es gibt doch dieses, wenn du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist eine hervorragende Nagelprobe. Bergpredigt, ne? Kennen wir. Bergpredigt, Jesus sagt es allerdings positiv. Der sagt, behandle andere, wie du selber gerne behandelt werden möchtest. Wo der Volksmund eben draus gemacht hat, wenn du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ja, auch das geht. Nämlich vielleicht so. Und dann, well, I tried to be friendly. Ich habe es wenigstens versucht. Und ich bin mir sicher, wir kennen alle irgendwie so solche, die, und wir sagen, jetzt habe ich den genug angelächelt, wochenlang, monatelang, jahrelang, jetzt höre ich auf. Hier dran sehen wir, einfach nicht aufhören. Es macht nämlich, also ändere ich mein richtig, weil jemand anders ein anderes richtig hat, brauche ich nicht. Und wie sagt man? Ohrstand. Es gehört einfach bestimmtes Miteinander, hat bestimmte Formen. Begrüßen, verabschieden, Danke sagen, Bitte sagen und solche Dinge mehr. Ja. Und Nummer 5, für mich ist das die Königsdisziplin, die Selbstdisziplin, weil die mir nämlich auch immer wieder wehtut. Ich weiß, mein ewiger Kampf wird sein, diesen blöden inneren Schweinehund immer wieder zur Seite zu schieben, weil anscheinend diese Aufschieberitis, Prokrastination irgendwie in mir steckt und damit muss ich immer wieder kämpfen. Wenn ich kämpfen muss, mache ich meinen Tagesplan für den nächsten Tag und dann weiß ich, ey, pass auf, das war jetzt schon das Alarmsignal, mach das gefälligst. Statt Couch-Potato. Und da habe ich 2 Jugendliche gefunden im Cartoon, denen es so geht. So. Ist das nicht herrlich? Großartig. Und wenn ich, also der Junge von den Zwillingen, der ist jetzt 16. Mit 14 war der ein bisschen mehr als 1,60. Der ist jetzt 1,96. So ein Spargeltarzan. Und wenn der auf dem Sofa sitzt, sieht der genau so aus. Das habe ich ihm mal gezeigt. Und er hat gesagt, finde ich überhaupt nicht witzig. Habe ich gesagt, ich finde es super. Ja, so kann man sich dann täuschen. Ne? Ja. Herrlich, ja, großartig. Übrigens, der Spruch könnte auch von ihm sein. Ne? Also ja, aber das gehört einfach dazu. Mir hat übrigens mal vor ganz vielen Jahren schon, da hatten wir noch gar keine Kinder, hat mir mal einer gesagt, der hat da auch drunter gelitten, der hat gesagt, wenn du Kinder erziehst und da kommt die Pubertät, dann musst du dir als Eltern immer vorstellen, da klebt ein Post-it auf der Stirn und da steht drauf, wegen Umbau geschlossen. Und dann brauchst du dich auch gar nicht mehr so viel streiten. Dann ist das völlig in Ordnung. Und hier für die Jugendlichen, die da sind, es ist in Ordnung, wenn man nicht immer einer Meinung ist. Man muss nicht immer brav hinterher dackeln, überhaupt nicht. Weil wir alle zu eigenen Persönlichkeiten heranreifen. Und trotzdem finde ich es immer ganz gut, wenn man irgendwie Grenzen hat, die man nicht überschreitet. Ja, Selbstdisziplin, Stichwort. Ich habe dann tatsächlich mal dieses Buch geschrieben, was überraschenderweise, wie gesagt, diesen gleichen Titel hat wie der Vortrag. Ich habe übrigens ein paar Bücher mit. Kleiner Hinweis, die Türen sind von außen abgeschlossen, bevor nicht das letzte Buch verkauft ist. Das ist so die Rheumadecke des heutigen Abends. Ne? Nein, Spaß natürlich. Und wer Musik liebt, Horn und Klavier. Ich war 7-mal in Japan für Konzerttourneen und habe mit meiner japanischen Pianistin aus Tokio mal eine CD irgendwann gemacht. Und ja, zugreifend, ich kann es leider nicht verschenken. 4 hungrige Kinder zu Hause. Ja, also ihr wisst Bescheid, ne? Also, na, und tanken muss ich auch noch. Ja. Und wir sind ja jetzt hier, wir haben es am Anfang gehört vom Alexander, Kirchengemeinde, katholisch, evangelisch, was auch immer. Ich bin Christ, aber nicht, weil ich das immer und schon automatisch war, sondern weil ich es als kleines Kind, als junger Jugendlicher ganz bestimmt war, aber meinen Faden verloren habe irgendwann. Also ich bin christlich aufgewachsen, meiner Mutter war das sehr wichtig, wir haben gebetet, ich war in der Jungschar, ich bin konfirmiert. Und als ich dann älter wurde und in Freiburg es mir auch einfach nicht gut ging und ich gedacht habe, boah, wie gehen Leute mit dir um? Und da hatte ich immer wieder mal so das Gefühl, lieber Gott, ich glaube, wenn es dich wirklich geben würde, dann würdest du mich nicht so hängen lassen. Das war schwierig. Und da habe ich gesagt, nee, ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass das Richtige ist, dass das der richtige Weg ist. Jetzt hatte ich aber glücklicherweise, ich bin davon überzeugt übrigens, dass Gott mir immer den richtigen Menschen geschickt hat. Ich hatte einen sehr guten Freund, Pianisten, der hat in Freiburg Klavier studiert, ich eben Horn, wir haben uns kennengelernt, haben dann sehr viele Jahre konzertiert. Und der hat mich immer, wenn wir samstags Konzerte irgendwo hatten, ist er sonntags in die Kirche. Und er hat gesagt, pass auf, wir sind ein Duo im Konzertspielen, wir sind auch ein Duo beim Kirchgang. Und dann hat er mich immer mitgeschleppt. Auch gefühlt. Am Anfang mitgeschleppt und irgendwann änderte sich das. Wir hatten nämlich in Köln ein wunderschönes Konzert. In der Nähe vom Kölner Dom und am Sonntag waren wir im Kölner Dom. Jetzt stehe ich im Kölner Dom. Und ich meine, so ein Dom, übrigens auch Münster in Freiburg, ich finde es gigantisch. Ich finde es ein irrsinniges Bauwerk. Jetzt stehe ich da in Köln und denke mir auf einmal, die Baumeister, die Architekten, jeder Einzelne, der dort gearbeitet hat, das waren zutiefst gläubige Menschen. Ein Johann Sebastian Bach, ein Georg Friedrich Händel und wie sie alle heißen, zutiefst gläubige Menschen. Jetzt ich, kleiner, arroganter Student, stehe hier und sage, ich weiß es besser, dich gibt's nicht. Da habe ich gesagt, das darfst du nicht machen. Du musst wieder versuchen, diesen Kontakt herzustellen, den ich ja auch mal hatte und der sich gut angefühlt hat. Und bin dann wieder, habe angefangen, in Gottesdienste zu gehen. Und zwar auch in Freiburg. Und war dann, kurze Zeit später, in Freiburg in einem Gottesdienst. Da war ein ganz junger Pfarrer auf der Kanzel. Und ich denke noch so, ja, ganz junger Pfarrer, was willst du mir jetzt vom Leben erzählen? Also mir geht es einfach nicht gut, aber was weißt du schon davon? Und sitzt dann so und er erzählt und sagt dann, diese Predigt handelt vom Beten, denn es gibt, ich glaube, an 2 Stellen in der Bibel eine Stelle, oder 2 Stellen, da steht sinngemäß, wenn du den Herrn im Gebet nur wirklich bittest, dann wird er für dich Berge versetzen. Und beim Wort Berge bin ich wieder aufgewacht, weil ich heiße ja so, ne? Berg. Dann habe ich gedacht, wird vielleicht doch interessant. Und das war super. Und ganz am Schluss, und das hat mich dann wirklich gepackt, hat er gesagt, ja, wenn du den Herrn bittest, inständig bittest, er möge für dich wirklich Berge versetzen, dann musst du damit rechnen, dass er dir eine Schaufel in die Hand drückt. Das finde ich ein total gutes Bild. Nichts wird besser, wenn wir im Sessel sitzen, auf der Couch liegen und sagen, lieber Gott, mach mal die Welt wieder richtig. Wir müssen aufstehen, die Schaufel, wie auch immer die Schaufel heißt, in die Hand nehmen und sagen, und ich fange jetzt an. Ich fange an, für mich es richtig zu machen, es gut zu machen. Und für andere, für die Familie, für Freunde, für Studienkollegen, für wen auch immer. Und habe dann auch wieder meine Bibel ausgepackt, die Konfirmationsbibel, also Lutherbibel. Habe wieder Bibel gelesen und habe gemerkt, da ist unglaublich viel drin, was direkt mit mir zu tun hat. Und zwei von diesen Versen habe ich mitgebracht. Nämlich einen, der, glaube ich, relativ bekannt ist, auch immer wieder gern genommen, den ich großartig finde. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Da ist alles drin. Da ist die Kraft drin. Ja, die habe ich geschenkt bekommen. Die Energie, die Kraftquelle. Da ist aber auch Liebe, Zuwendung, auch mir selber gegenüber. Liebe deinen Nächsten wie dich selber. Es geht schon bei einem selber los. Wenn du mit dir selber im Unfrieden bist, wird es schwer gegenüber anderen. Und dann, die Besonnenheit war für mich immer, mach mal einen Schritt zurück. Was tust du hier gerade? Ist das richtig? Passt das? Für dich? Passt das für andere? Ist das in Ordnung? Hat das einen Mehrwert? Also als zwei Worte mehr und Wert. So, und mit dieser Frage bin ich gut zurechtgekommen. Da steht auch nicht, Gott hat uns nicht gegeben die Furcht, sondern den Geist der Furcht. Denn ganz viel Furcht machen wir uns selber. Wir machen uns Sorgen. 90% davon wird nie jemals eintreten. Aber Sorgen machen wir uns erstmal. So ging mir das jedenfalls. Und dieser Vers hat mich immer wieder aufgerichtet und gesagt, nee, komm, denk doch anders. Denk an Kraft, denk an Liebe, denk an Besonnenheit und dann überleg mal, wie es weitergehen könnte. Wozu ist es gut? Und der zweite Vers, den ich hervorragend finde, der mir dann später mal, wie soll ich sagen, fast zugefallen ist beim Lesen. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Das ist König Salomo. Das ist von jetzt aus 3000 Jahre her, dass er dieses gedacht, gesagt und dann aufgeschrieben hat. Ist das nicht großartig? Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und ich glaube, genau das ist es. Wie sind wir unterwegs? Wie gehen wir mit unseren Gedanken um? Kontrollieren die Gedanken mich oder kontrolliere ich die Gedanken? Muss ich mir 15 Mal am Tag Iran-USA-Krise, Israel-Hamas, Israel-Hisbollah, 15 Mal am Tag? Für mich reicht einmal am Tag das Wissen. Aber nicht dieses, auch dieses schleichende Gift des immer nur Negatives aufsaugen, weil ich mir sage, meine Gedankenhygiene, die betreibe ich selber. Ich brauche das nicht 15 Mal am Tag. Einmal zum Wissen und dann kümmere ich mich um das, was ich selber beeinflussen kann. Kostet übrigens Überwindung, weil uns das da dauernd irgendwie begegnet. Aber ich kann es auch abschalten, aktiv abschalten. Ja, oh, ja. Ich habe ein Bild gemacht von der Katze von meiner Mutter. Nein, Quatsch. Das ist ein bisschen das, mit welchen Gedanken sind wir unterwegs. Und ich glaube, mit so einem, sagen übrigens auch Psychologen, mit einer ganz gesunden, leichten Selbstüberschätzung kann man etwas erreichen. Wenn wir uns nämlich immer nur unser Licht unter den Scheffel stellen, dann werden wir nicht viel bewegen. Aber wenn wir sagen, ja, das ist noch nicht so, aber ich kriege das hin. Ich muss vielleicht auch gar nicht alleine machen. Vielleicht kann mir jemand helfen. So einen Abend organisieren, der macht sich nicht von selber. Da sind ganz viele, die daran gearbeitet haben, zu sagen, wen laden wir denn ein? Wie machen wir denn das? Wo machen wir das? Machen wir das in der Kirche oder machen wir nachher Getränke? Wer baut die ganze Technik hier auf? Die ist nämlich original gar nicht hier drin. Und ich glaube, wenn die nicht sagen würden, schaffen wir. Ich habe es übrigens hier, das ist ChatGPT, ganz typisch. Ich habe gesagt, mach mir eine Katze, die sich im Spiegel als Löwe sieht. Der erste Entwurf war so ein brüllender Löwe. Und ich habe gesagt, nein, genau das will ich nicht. Der soll in sich ruhen, der soll souverän aussehen und einfach nur so sein. Und ich glaube, der dritte oder vierte Versuch war dann das. Und ich finde den super. Hochkonzentriert, aber friedlich und doch bestimmt und gleichzeitig Respekt einflößend auch. Ne? Ja, hat mir gut gefallen. Ja, angefangen haben wir mit ZDF, deswegen möchte ich mit ZDF jetzt auch aufhören. Diesmal ZDF aber ein klein bisschen anders. Das Z nämlich steht für mich für Zuversicht. Die guckt nach vorne und sagt, ja klar, kriegen wir hin. Lass mal gucken, das wird doch irgendwie zu knacken sein. Natürlich wird das was. Könnte auch schwer werden, oh ja, ein bisschen Durchhaltevermögen, kriegen wir auch hin. Aber wir wuppen das. Das D steht für mich für Dankbarkeit. Die guckt nach hinten und sagt, ich bin dankbar. Ich bin übrigens auch dankbar für die etwas schwereren Momente, Wochen, vielleicht auch Jahre, weil die mich zu Überlegungen gezwungen haben, die ich freiwillig wahrscheinlich gar nicht gemacht habe, weil sie einfach erstmal nicht schön sind. Du wirst zurückversetzt, du wirst irgendwie an den Rand geschoben, du wirst sogar beleidigt. Das ist alles, braucht kein Mensch. Aber nachher, als ich über Armin und über andere Freunde gemerkt habe, auch über den Michael Decker, den Pianisten, da habe ich gedacht, ey, Gottes Plan ist schon richtig gut. Den kapiere ich nicht, wenn ich in der Krise drin stecke. Aber wenn ich dann nach hinten gucke und durch bin, denke ich mir, da waren ein paar ganz wichtige Entwicklungsschritte für mich dabei. Und das F steht für Freundlichkeit. Und das ist Freundlichkeit mir gegenüber. Ich darf Fehler machen, ich muss überhaupt nicht perfekt sein, ich darf auch mal einen richtig schlechten Tag haben. Ich krieg's aber wieder hin. Und diese Freundlichkeit, die ich mir gegenüber spüre, die wirkt dann auch nach außen. Und dann werde ich auch so wahrgenommen und dann passt eigentlich alles. Ja. Und trotzdem gibt es Momente, da würde ich sagen, ey Berg, du kannst sagen, was du willst. Aber das rumpelt so richtig in mir. Und dafür haben wir praktischerweise eine schöne Abkürzung. Und die lautet so. Schon mal gehört? Wissen Sie, was es heißt? Schon, oder? Heißt, lächle mehr als andere. Ja. Nicht, was Sie gedacht haben. Und weil es so schön hilft, habe ich mir gedacht, ich bringe noch zum Schluss ein kleines Video mit. Das ist ein Paralympics-Video. Und zwar der Werbefilm von Channel 4, ein britischer Sender. Der hat es für die Paralympics in Rio 2016 als Werbefilm konstruiert. Und der heißt Yes, I Can. Also, ja klar, ich kann das. Und dann Yes, I Can, da kommt am Anfang Certainly, Yes, I Can. Ja, selbstverständlich kann ich das. Und Musiker mit Behinderung, Sportler mit Behinderung, Alltag mit Menschen mit Behinderung. Und dann gegen Schluss kommt mein Lieblingspersonalchef, der ist noch nicht ganz so weit. Das werden Sie dann auch merken. Und ich habe mir gedacht, 4,5 Minuten Vollgas zum Schluss. Wenn es Ihnen mal schlecht geht und Sie sagen, oh, heute habe ich, glaube ich, gar keine Motivation und Expedition zur inneren Kraftquelle, ja, wohin nochmal? Den Film angucken und du sagst dir, oh, vielleicht geht es mir doch besser. Ja, damit viel Spaß und dann sind wir durch. Wie gesagt, 4,5 Minuten Vollgas.
Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on as turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence, me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can. Thank you. Yes, I can. 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 Yes, I can.
Hey, yes, I can.
No, you can't.
Yes, I can!
Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest.